Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Guten Tag Thomas, einen wunderschönen sonnigen Samstag.
Ja, nachdem gestern Abend ja hier landunter war.
Landunter? Ja, bei euch, bei uns nicht.
Boah, hier, ich sag dir es. Und das, vor allem, das war regional sehr begrenzt. Das ist wirklich in einem sehr hohen Tempo durchgezogen, aber die Region, die halt, wo es halt drüber gezogen ist, da ist alle, da hier ging es wirklich gut ab. Wir hatten hier kräftiges Gewitter und wirklich Liter, ja, die herunterkamen. Bei uns ist auch die Feuerwehr wieder ausgerückt, denn wir sind ja hier in so einer Senke drin und in der Ortsmitte, ja, wie gesagt, da läuft ja das ganze Wasser dann lang. Und da hat es auch wieder hier ein, zwei Keller erwischt, die vollgelaufen sind. Und wir haben ja heute ein Turnier. Vom Verein aus. Meine Frau ist ja auch dort. Und die hatte gestern schon aufgebaut, oder die hatten gestern schon Abend schon aufgebaut. Und wie gesagt, die waren auch genau in der Schneise drin. Da stand heute Morgen gar nichts mehr.
Oh,
überhaupt nichts mehr. Zelte, okay, Pavillons hatten sie Gott sei Dank keine aufgestellt, aber die hatten ein paar Zelte und die haben richtig mit Erdanker und was weiß ich alles drin und die lagen dann in der Hecke, ja, die Zelte. Die hat's die Heringe und Anker hat's rausgerissen. Und die sind da schön lustig über das ganze Gelände geblasen worden. Aber es war wirklich heftig.
Ja, das ist
unglaublich, ja.
Das ist dann
vor allem, es war eigentlich sehr kurzfristig bei uns, nur kam die Meldung. Oder die Wetterwarnung kam sehr kurzfristig. Und das war auch nicht besonders lange. Das war vielleicht eine halbe Stunde.
Naja, eine halbe Stunde überhaupt. Intensiver Starkregen, der kann schon einiges anrichten, ne?
Ja, vor allem, wie gesagt, Gewitter, Blitz, das ist hier drüber gezogen. Von der halben Stunde meine ich jetzt vom Anfang. Wie gesagt, das ist richtig intensiv. Das war vielleicht 10, 15 Minuten in die Richtung, wo es hier wirklich drüber gezogen ist. Bei uns im Ort. Aber so von den ersten Anfängen, bis es dann, wie gesagt, bei uns dann wieder aufgeklärt hat. Und dann kam auch die Sonne wieder raus. Ja, das ist typisch April. War es vielleicht eine halbe Stunde, aber da ist es hier schön durch. Deswegen, ich war heute Morgen noch bei einer Bekannten vorbeibringen und die hat dann gefragt, hier, ja, und so, und ich so, ja, gestern Abend war halt scheiße und sie so, wieso? Bei denen war kaum was.
Ja, das ist ja das Problem.
Da wurde es kurz dunkel und dann das war's, ja. Ach man, ja, was soll's. Aber was willst du machen, ja? Wie heißt es schön, die Erde braucht ja mal das Wasser.
Ja, aber langsamer Landregen, das ist interessant, aber nicht so Starkregen. Es muss ja einsickern können, ne? Das ist ja das Problem.
Das muss auch aufgenommen werden können, ja.
Genau.
Das Problem ist ja oft, was du hast, ja, auch gerade wenn es halt lange trocken ist. Klar, du hast jetzt hier oben das Wasser draufstehen und da ist es immer matschig oder so, aber je tiefer du halt in den Boden reingehst, da hast du in 2 Meter oder so halt nichts mehr auf einmal von, ja, da ist es noch kurz trocken oder so. Ja.
So ist es. Gut.
Ja, aber genau, vom Wetterbericht mal weg.
Genau, wollen ja nicht über Wetter reden, das machen schon andere.
Wobei, wir könnten da jetzt wieder zu Twitter Themen, ja, den Haken schlagen.
Den Haken, okay.
Ja, weil der ist erstens mal weg jetzt.
Wenn du nicht bezahlst. Wenn du nicht bezahlst.
Ja, aber es hat lange gedauert. Also die alten Haken sind ja noch lange über den Stich oder über den ursprünglichen Stichpunkt oder Termin mal stehen geblieben. Jetzt sind sie, zumindest mal so wie ich es gesehen und gelesen habe, weg. Ja, wobei mich berührt das ja nicht, ja. Aber auf jeden Fall ist der Haken weg. Nee, ich hatte gerade jetzt auch nochmal Berichte gelesen. Aufgrund der Änderungen für die API und Kosten und automatisch twittern etc., dass es da halt jetzt auch wieder einige Dienste halt betroffen sind, die halt gerade auch Wetterwarnungen oder so automatisiert über Twitter abgesetzt haben.
Ja.
Die halt jetzt aktuell nicht funktionieren.
Ja.
Weil halt der API-Zugriff weg ist. Ja. Und kann man machen.
Aber, Twitter ist, es war mal mein Lieblings-Social-Network und es ist, der Elon hat es mir so kaputt gemacht oder uns allen so kaputt gemacht, daher es ist, ich habe es aufgegeben, mich darüber aufzuregen, es bringt ja eh nichts mehr. Also ich bin da zwar noch lesend aktiv, ab und an haue ich mal einen Tweet raus, aber das interessiert mich ganz, ganz wenig noch, was da so abgeht. Normalerweise sollte man ja gar nicht mehr dort sein, man sollte sich abmelden und nicht noch das ganze System unterstützen, weil mit jeder Mitgliedschaft unterstützt man natürlich den ganzen Verein in irgendeiner Weise und man sollte sich eigentlich davon komplett verabschieden. Das ist eigentlich meine Meinung, aber naja, okay.
Ah, ich, also so schnell ist Twitter nicht tot zu kriegen.
Naja, aber er arbeitet täglich dran, es auseinanderzunehmen.
Ja, ja, aber das ist... Wenn es nicht wirklich ganz vor die Wand fährt oder aus Wut oder so wirklich irgendwann mal ganz abstellt, ja, wird Twitter auf jeden Fall noch uns noch lange erhalten bleiben, weil es einfach der Dienst war.
Ja.
Klar hast du jetzt andere, auch gerade Mastodon holt ja unheimlich auf, beziehungsweise die Akzeptanz oder die Nutzung nimmt ja wirklich stetig zu bei Mastodon oder bei, ja doch, bei Mastodon. Und aber wenn wirklich da nicht irgendeinen Stecker bei Twitter zieht, werden die trotz dem Ganzen oder trotz allem, wie sie es momentan verändert, wird das nach wie vor der Dienst bleiben. Die Frage ist halt, inwieweit die anderen Etablierten ja eventuell aufholen können, beziehungsweise halt dann zusätzlich oder andere oder ihre Angebote halt erweitern. Facebook, ja, ist ja da auch am Arbeiten, Instagram ist am Arbeiten. Okay, Parler ist jetzt auch tot. Mal gucken, was da draus wird. Die wurden ja erst verkauft oder gekauft und jetzt wurde der Dienst ja eingestellt. Mal gucken, wo die Technik wieder irgendwo auflebt. Aber trotz alledem dem Schlechten, was da bei Twitter passiert, die haben eigentlich, die haben vor langer Zeit die kritische Masse halt einfach so überschritten, dass
Ja, ich bin skeptisch. Ich frage mich, wie lange das noch gut geht. Ich weiß nicht. Also das, ja, das
wie gesagt, solange da der Alan nicht wirklich den Stecker zieht, kann das noch sehr lange so weitergehen.
Na, schauen wir mal. Schauen wir mal.
Solange er nicht generell irgendwo Geld sehen will, von jedem Twitter-Nutzer.
Ja.
Und halt so ein freies, kostenloses Angebot halt bestehen bleibt. Kein Thema. Wie gesagt, wenn er auf die Idee kommt, von jedem Nutzer einen Dollar oder so zu verlangen, okay, dann kannst du da wahrscheinlich die Türen zumachen, aber.
Ich glaube, mittlerweile würde ich selbst den Dollar noch nicht mal mehr bezahlen.
Ja, deswegen habe ich sie eben auch so niedrig schon angesetzt,
ja,
weil ein Dollar ist ja wirklich jetzt, also wenn man es nicht pro Tag nimmt, sondern pro Monat, wirklich sehr
ja okay, klar, nein, aber ich möchte die Person in keinster Weise mit irgendwelchen Dingen unterstützen, also boah, schon gar nicht mit Geld.
So viele irgendwie, oder müsstest du gucken, was du alles vermeiden kannst.
Ja, aber gut, man hat ja so seine persönlichen Lieblinge, die man nicht mag, und er ist auf meiner Liste ganz weit oben.
Ja, aber nicht erst seit Twitter, ne?
Nicht erst seit Twitter, nein. Er hat ja schon vorher eine Menge Mist gebaut. Aber jetzt setzt er ja Tag für Tag dem Ganzen die Krone auf.
Ja.
Und diese kindische Aktion an dem zentralen Gebäude oder am Headquarter, dass das W überpinseln, hast du das mitbekommen?
Ja.
So Kleinkinderaktion. Also da fragt man sich wirklich, was geht in seinem Kopf so vor? Ich weiß es nicht. Also keine Ahnung. Also naja. Ich meine, er findet das wahrscheinlich ganz lustig, was er da macht. Mhm. Und seine Hardcore-Fans, die finden das auch ganz lustig. Aber gut.
Ja, das ist halt alles so lange lustig, bis man halt nicht selbst davon betroffen ist.
Ja. Naja. Naja, gut, sei es drum. Eigentlich stand das gar nicht auf unserer Liste, dass wir hier heute über Twitter sprechen.
Wie so vieles.
Wie so vieles, und
ich habe doch gesagt, wir halten uns kurz.
Ja, das gut, wir könnten
ich habe heute wirklich noch einen eng gesteckten Zeitplan. Also.
Okay, dann beeilen wir uns jetzt. Und bevor wir in die Sendung einsteigen, lass uns noch kurz erzählen, dass wir heute mal wieder einen Werbepartner an Bord haben. Und heute unterstützt uns mal wieder die Firma Evergreen. Und Näheres dazu im Laufe der heutigen Sendung. Gut, lass uns noch ein kleines Follow-up einbauen. Wir haben letzte Woche über den Apple Store in Mumbai gesprochen, den Retail Store. Und da habe ich ja gesagt, naja, sie öffnen in Kürze und wir wussten ja gar nicht genau, wann in Kürze ist. Das ist jetzt mittlerweile schon Vergangenheit. Sie haben den ersten Store, ja, ihr hört richtig, den ersten Store am Dienstag, den 18.04.2023 eröffnet. Das ist der in Mumbai. Und dann gab es eine kleine Überraschung. Für mich war es zumindest eine Überraschung. Am Donnerstag, den 20.04.2023, wurde ein weiterer Store eröffnet in Neu-Delhi. Und der war so gar nicht auf meiner Liste der Nachrichten. Da habe ich gar nichts drüber gelesen, dass da auch noch ein Store gebaut worden ist. Das hat mich so ein bisschen überrascht.
Ja, das ist hier so ein Stealth-Pop-Up-Dings.
Naja, also Pop-Up glaube ich weniger. Also ich glaube, Apple haut da schon richtig auf die Sahne. Und Tim Cook war vor Ort, hat da so eine kleine Marketing-Tour gemacht durch Indien. Also er war jetzt nicht nur bei den Eröffnungen der beiden Stores, sondern hat auch noch politisch ein bisschen Lobbyarbeit geleistet, in Anführungsstrichen, bei der lokalen Politik, und hat dann noch so ein bisschen eine Charming-Offensive eingeleitet, hätte ich bald gesagt. Es sind also ein paar lustige Videos im Internet aufgetaucht. Bei der Store-Eröffnung hat doch ein Kunde und wahrscheinlich auch ein ultra-indischer Apple-Fan, ihm ein Macintosh SE überreicht. Das ist ja so, als wenn ich jetzt dem CEO von Milka eine Tafel Schokolade gebe. Also irgendwie Eulen nach Athen bringen. Ne? Also ich glaube schon, wenn Steve Jobs Bock auf
ein... Ja, das war ja mindestens mal kein aktuelles...
ja, aber ich, so. Nein, aber wenn Steve Jobs, sage ich schon, wenn Tim Cook Bock hätte auf ein Macintosh SE, dann geht er in seine interne Ausstellung, hätte ich bald gesagt, im Apple Campus. Gibt es bestimmt auch ein Archiv von alten Rechnern. Ich hoffe mal, dass es das gibt. Steve Jobs hatte das ja gar nicht, glaube ich. Der hat ja gar nichts aufgehoben oder aufheben lassen. Aber ich glaube, Tim Cook hat da, denke ich, hoffentlich ein Archiv aufbauen lassen von alten Apple-Systemen. Hoffe ich mal.
Ja, er hätte besser, es wäre besser für ihn gewesen, er hätte sich den signieren lassen, dann hätten wir den mitgenommen. Ne?
So hätte ich das gemacht. Aber dann natürlich auch mit Beweisfoto. Weil es kann ja auch eine Fälschung der Unterschrift sein. Zum Beispiel. Ja. Also ja. Aber die Story mit Steve Wozniak habe ich schon öfter erzählt, ne, dass ich eine Unterschrift auf einem iPod habe. Okay, das ist mein größter Apple-Moment, den ich erlebt habe. Ja, da gab es die Cebit noch, schön war es gewesen. Na gut, lang ist es her. Ja, aber es waren so die geilsten IT-Zeiten für mich, die Cebit. Gut.
Damals.
Ja, also Apple gibt da ja so richtig Gas, was Indien anlangt, erhofft sich ja so ein zweites China, sage ich jetzt mal. Ne?
Und ja, die sind ja nicht unberechtigt, die Hoffnungen.
Ja. Ja, es ist ein Wachstumsmarkt. Wie sagte unser deutscher Vorzeige-Inder, hätte ich bald gesagt, der Ranga Yogeshwar, letztens in einem Interview: der sanfte Riese, der langsam erwacht, sagte er zu Indien. War ein sehr interessantes Interview, was er da so von sich gegeben hat zum Thema Indien. Und er hatte auch so ein paar Dinge erzählt über die Produktionsgeschichte, wo wir auch schon so drüber berichtet haben in den letzten Folgen, dass ja viele Stimmen da ans Tageslicht gekommen sind, dass Indien so ein bisschen Mentalitätsprobleme hat, was die Produktionsgenauigkeit beanlangt oder was die Einstellung zu dieser ganzen Sache beanlangt. Und da hat er auch gesagt, naja, das sieht er auch als größeres Problem an. Man sperrt 50 Inder in einen Produktionsprozess und am Ende kommt nur Chaos raus, hat er gesagt. Also die Inder, die können vieles, aber eine solide Produktion an den Start bringen, das hält er doch für sehr schwierig. Fand ich sehr interessant. Und wenn er es nicht weiß, wer soll es sonst wissen?
Ja, das ist halt nichts, was sie nicht lernen können, aber das ist halt auch kein Prozess, den du von heute auf morgen halt irgendwie halt einfach umswitchen kannst, weil sie holen, was Industrialisierung oder gerade im großen Stil ja auch betrifft, immer noch auf.
Ja.
Überall da, wo halt viel Handarbeit ist und vor allem halt auch Improvisation gefragt ist, ja, hast du natürlich den Fall, dass du aus nichts oder mit geringen Mitteln halt irgendwo viel machen musst, wo du dann einfach dir halt auch entsprechend Arbeitsverfahren oder so aneignest, ja, wo du mit suboptimalen Mitteln halt vielleicht das Optimum rausholst. Und wenn du da halt, du musst ja dann Arbeiter irgendwo herkriegen, halt da alles abfischt, was an Arbeitern da ist. Wie gesagt, die müssen halt natürlich erstmal dann entsprechend auch das verinnerlichen, ja, das Knopfdrücken an deiner Maschine. beziehungsweise halt den Anspruch auf Prozesse und Ergebnisse halt.
Ja, klar, das ist halt schwierig. Ist richtig.
Ja. Das klang vielleicht jetzt ein bisschen oder nicht so, wie ich es hätte gerne wollen ausdrücken, aber es ist auf jeden Fall schwierig, aber wie gesagt, nichts, was da nicht innerhalb auch kurzer Zeit wahrscheinlich sehr schnell auf jeden Fall verbessert werden kann. Da bin ich gerade bei Intune halt sehr, sehr optimistisch, weil da hast du natürlich den Fall, dass sehr viel oder dass die Entwicklung auch ein bisschen andersrum war. Du hast halt unheimlich sehr viel im Hightech und gerade im Softwarebereich, ja, wo Indien ja auch eine sehr große Rolle spielt und auch wirklich sehr gute Leute halt einfach hat. Ja, nicht umsonst sind ja die ganzen Firmen auch mit den Tätigkeiten vor Ort. Und wie gesagt, das, was jetzt einfach dann halt auch so Produktion betrifft, ja, gerade halt so Sachen wie oder so große Stückzahlen immer wiederkehrend halt wie iPhone, iPads etc. Das sind halt so Sachen, die sind halt jetzt da vor Ort erst am Entstehen, ja.
Ja, klar.
Da tropft's halt ein bisschen andersrum, ja.
Ja, gut, er meinte ja auch in dem Interview, dass gerade, was du eben angesprochen hast, die Softwareentwicklung etc., da ist Indien ja nun sehr weit vorne und das können die auch. Das hat aber auch sehr wenig mit Produktion zu tun, hat er gesagt. Genau, also Produktion ist da nochmal eine ganz andere Hausnummer und das war jetzt noch nie so den ihre Stärke. Und mal schauen, wie Apple das hinbekommt. Ich denke, zwei Dinge sind da sehr wichtig. Das Recruiting, das Besorgen von Personal und dann auch das ordentliche Onboarding-Processing letztendlich. Ja, das ist das A und O.
Ja, ne? Die Ausbildung einfach.
Genau.
Also nicht nur anlernen, sondern wirklich dann generell die Ausbildung.
Ja.
Und das ist halt auch mit einer Aufgabe, die Apple ja gerne dann annimmt.
Ja, ja, klar.
Also nicht nur das bei sich in den Firmen, sondern generell dann einfach, wie gesagt, das Thema Ausbildung oder Schulbildung, auch gerade Kinder etc. Das ist ja auch noch so ein Thema, dass das halt entsprechend auch von der Regierung dann angegangen wird. Ja. Und da ist ja auch viel die letzten Jahre einfach passiert. Aber das muss halt durch die ganze Bevölkerung einfach durchgehen.
Ja, auf jeden Fall, klar. Ja gut, und Apple hat natürlich die Möglichkeiten dann auch schon früh anzufangen, da in gewisse Bereiche einzusteigen und für Bildung zu sorgen und
vor allem auch Einfluss zu nehmen. Wenn Apple sagt, ich hole morgen so meine Produktion hierher, das ist halt schon ein anderes Gewicht, ja, als wenn ich dann irgendwo sage, ich will hier in Zukunft, keine Ahnung, ja, 3 PCs für Kunden bauen, ja.
Das ist wohl wahr. Das ist richtig. Gut. Also derzeit liegt der Marktanteil der Produkte in Indien bei 5% und im Vergleich zu China, da liegt es derzeit bei 18%. Also da ist durchaus noch Luft nach oben und ich denke, da wollen sie so langsam aufsteigen. Und was die Produktion beanlangt, hat Apple sich da ja ein sehr ambitioniertes Ziel gesetzt. Sie wollen in den nächsten 5 Jahren ein Viertel ihrer Produktion, ihrer weltweiten Produktion nach Indien ausgelagert haben.
Das ist mehr als, wie gesagt, 3 PCs für Kunden zusammenschrauben.
Ja. So ist es. Das sind ja 25%. Also das ist schon mal ein
ich, wow, 25%. Das fangen wir auch noch an mit höherer Mathematik.
Ja, Wahnsinn. Oh, ja, das ohne Abi-Leistungskurs Mathe, du, meine Güte, du, wer hätte das gedacht? Jedenfalls, das klingt jetzt alles so wenig, aber wenn man bedenkt, was da ja natürlich, wie wir es eben schon gesagt haben, für suboptimale Voraussetzungen derzeit herrschen, ist das ein sehr ambitioniertes Ziel, nach meiner Meinung. Aber okay, wenn es Apple nicht schafft, wer soll es sonst schaffen?
Ja, okay, es ist ja nicht Apple, sondern die Partner von Apple ja auch.
Ja, Foxconn, TSMC, wie sie alle heißen, klar. Aber Apple hat natürlich Einfluss darauf, wie es ablaufen soll. Und Apple gibt zum größten Teil natürlich auch die Spielregeln vor, wie letztendlich die Produkte rausfallen sollen.
Ja, klar, aber da fängt, wie gesagt, da fängt halt auch der Kampf dann wieder um die Arbeitnehmer an. Weil klar kannst du hingehen und kannst deine Inserate machen, aber die Leute müssen ja auch geeignet beziehungsweise dann auch noch qualifiziert werden, ne, um den Job zu machen.
Richtig, genau.
Ja, weil die bei denen ist ja ähnlich wie bei uns, ja, wenn du halt mit oder in der richtigen Branche mit einer vernünftigen Ausbildung auf den Markt kommst, dann bist du als Arbeitnehmer auch direkt wieder weg, ja, beziehungsweise beschäftigt. Ja. Mhm. Von daher fängt dann da der Kampf um die Mitarbeiter an. Ja.
So ist es. Gut. Naja. Interessant. Ja, also zwei Apple Stores in so kurzer Zeit eröffnet, hintereinander weg, das ist schon interessant. Finde ich schon bemerkenswert.
Ja, aber wie gesagt, das Land hat einfach Potenzial. Vor allem,
wenn man sich
die letzten Jahre mal die Entwicklung anguckt, auch gerade die Entwicklung der Mittelschicht, beziehungsweise wie sich da ja auch die Arbeitsmöglichkeiten und vor allem die Verdienstmöglichkeiten entwickelt haben, ja, wie das Pro-Kopf-Einkommen gestiegen ist. Mhm. Wobei man das natürlich, wie gesagt, ist nicht so einfach, ja, großes Land, viel Land halt einfach noch, ja.
Ja.
Aber da ist Potenzial ohne Ende,
ja. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Gut, dann lass uns mal über ein paar Gerüchte sprechen, was der Mark Gurman so rausgehauen hat. Naja, der hat sich geäußert zum Mac Studio und der hat seine Aussage revidiert. Er hat ja gesagt, ja, der Mac Studio, das könnte so eine Eintagsfliege gewesen sein, so der Zwischenschritt zum Mac Pro etc. Und es kann sein, dass das Ding quasi wieder eingestellt wird. Diese Aussage hat er jetzt revidiert und er hat gesagt, ja, Apple arbeitet an einem anderen oder an einem Mac Studio 2 sozusagen. Okay. Mhm. Da bin ich gespannt. Freut mich persönlich, weil ich finde das Ding gut. Sonst hätte ich mich da ja für nicht entschieden für das ganze Konzept.
Wir haben in der Vergangenheit ja auch schon drüber gesprochen, dass wir, weil die Gerüchte, beziehungsweise dass der Mac Studio vielleicht so ein Übergangs- oder eine Eintagsfliege ist, ja, die Gerüchte hatten wir ja schon in der Vergangenheit. Da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, genau. Aber beide eigentlich so geblieben sind, dass wir schon davon ausgehen, dass der Mac Studio weiterhin im Portfolio bleibt. Die Frage, die sich höchstens jetzt stellt, ist, wo bleibt halt das Update?
Ja, und da hat er auch eine These aufgestellt. Er sagt halt, dass kein Mac Pro zur WWDC kommen soll. Kann ich auch in irgendeiner Weise nachvollziehen, weil wenn sie wirklich das Mixed Reality Headset auf der WWDC vorstellen und den Mac Pro, dann hat man ja, sagen wir mal, zwei Highlights, wo man gar nicht weiß, was man zuerst toll finden soll. Hoffe ich zumindest, dass man beide Geräte toll findet. Ich glaube, der
Highlights.
Das eine Produkt würde dem anderen in irgendeiner Weise die Show stehlen und ich glaube...
Die Brille würde allem anderen die Show stehlen.
Genau, weil es eine neue Produktkategorie ist.
Der Mac Pro ginge leider unter.
Genau, und der Mac Pro wäre dann ja wahrscheinlich nur ein Speedbump in irgendeiner Weise. Man geht ja davon aus, dass das Gehäuse etc. die Darreichungsform gleich bleiben soll.
Wobei es ist schon mehr als ein Speedbump.
Naja, es ist ein Umstieg auf
ein für das Gerät und es wird
ja gesagt, klar.
Sie sind ja noch sehr viele große Fragezeichen, was das Gerät
richtig
gerade die Ausstattung
richtig
und die Möglichkeiten, die du damit hast. Von daher ist es schon ein sehr wichtiges Gerät für die Nische, für die es einfach gemacht wird.
Klar.
Aber wie gesagt, stink mal gegen, wenn wirklich die Brille dann kommen sollte, ja, stink dagegen mal an. Selbst wenn du oder so ein Produkt bist, ja, du gehst da total unter, vor allem in der Berichterstattung. Noch nicht mal unbedingt in der Präsentation von Apple.
Genau.
Aber in der kompletten Berichterstattung danach gehst du sowas von unter, ja.
Ja, alle stürzen sich auf die Brille, was natürlich auch verständlich ist, weil es eine neue Produktkategorie ist. Und das hatte man ja im Endeffekt seit der Apple Watch gar nicht mehr. Die Apple Watch war die letzte neue, komplett neue Produktkategorie für Apple. Und die Brille wäre das im Endeffekt jetzt auch. Und wenn man jetzt zeitgleich ein Mac Pro vorstellt, dann wäre das letztendlich immer nur so die zweite Klasse der Berichterstattung.
Ja. Vor allem, wenn er das wirklich auch noch in dem alten Gehäuse.
Genau.
Und alle, wenn das bestehen bleiben sollte und du hast noch nicht mal optisch den Unterschied, dann geht er total unter, ja.
Auf jeden Fall. gut, er hat die These halt aufgestellt, dass wir zwar dieses Jahr noch ein Mac Pro sehen werden, aber halt nicht auf der WWDC. Und solange der Mac Pro nicht vorgestellt wird oder vorgestellt worden ist, wird auch kein Mac Studio vorgestellt. Weil da hätte man halt zwei konkurrierende Systeme, die leistungstechnisch auf irgendeiner Augenhöhe wären, so konnte man das herauslesen aus seiner These. Und erstmal soll der Mac Pro vorgestellt werden und dann nächstes Jahr, also jedenfalls auf jeden Fall nach der Vorstellung vom Mac Pro, dann irgendwann der Mac Studio. Also Apple hat da jetzt irgendwie so einen Performance-Stau, hätte ich bald gesagt. Ja gut, man wird sehen.
Ja, die Problematik, die du einfach hast, ist, wie viel mehr
bietet der Power Mac Pro?
Hätte ein M2-Update für das Mac Studio gebracht im Vergleich halt zu den aktuellen Geräten, also zu dem M1. Mit welchem Chip kommt der Mac Pro?
Genau.
Wird er auf Basis vom M3 sein? Willst du da, wie gesagt, jetzt noch ein M2 Mac Studio bringen? Ja. Wartest du auf ein M3 für das Mac Studio Upgrade und hast dann da ähnliche Leistungswerte wie beim Mac Pro? Ja, also willst du doch zuerst den Mac Pro vorstellen. Die Leute kaufen sich ein Mac Pro mit dem M3 und danach machst du halt das Update fürs Mac Studio.
Ja.
Ja, ist schon ein kleines Dilemma, ja, was Apple da hat.
Ja, es ist ja das Problem, dass diese, nach meiner Meinung, diese Entwicklung, die SoC-Entwicklung oder diese Upgrade- oder Update-Zyklen relativ zügig sind bei Apple. Und dadurch kriegen sie natürlich niemals ihr Line-up auf eine Linie sozusagen. Also wir haben ja ein totales, das haben wir schon öfter thematisiert, was ja auch augenscheinlich so ist. Wir haben ein iMac mit M1 drin, das ist quasi kalter Kaffee, technisch gesehen, denn es ist alles durcheinander. Also obwohl man ja locker hätte den iMac updaten können auf einen M2.
Die Frage, die sich einfach stellt, ist, willst du jedes Jahr eine neue Apple Silicon Generation auf den Markt bringen und deine komplette Produktfamilie, die du hast, entsprechend updaten?
Ja.
Wie weit macht das überhaupt Sinn?
Ja.
Das ist halt die Frage.
Deswegen bin ich ja der Meinung, dass diese Update-Zyklen relativ schnell sind. Ich meine, es ist ja jetzt nicht so, dass die Rechner unbedingt, leistungstechnisch jetzt, oder die SoCs so leistungstechnisch einfach ein Update nötig ist, dass man die updaten muss sozusagen. Also die sind ja alle noch super in Ordnung. Also ich halte das für ein bisschen zu zügig. So sehe ich das. Aber okay.
Ja, jedes Jahr halt ein neuer Prozessor ist halt die Frage.
Ja.
Für Kunden würde es, glaube ich, schon Sinn machen, wenn du jedes Jahr entsprechend auch das Gerät, für was du dich interessiert hast, updaten würdest. Zum Beispiel jetzt gerade mit dem Mac Studio. Du hast ja den M1 gehabt, aber kein M2-Update. Jetzt stellt sich die Frage, kommt das Update dann wirklich erst mit dem M3? Du kannst halt keinen Kunden, der noch, wie gesagt, jetzt eine der M1 ist die Frage, würde der überhaupt einen M2 kaufen? Du verlierst aber alle, die aktuell vielleicht ein Mac Studio kaufen wollten, aber nicht mit dem alten Prozessor. Die müssen jetzt alle so lange warten, bis der nächste kommt mit dem M3. Also da verlierst du in Anführungszeichen jetzt auf jeden Fall erstmal Interessenten oder Käufer, die halt einen aktuellen Mac Studio kaufen würden. Und wir haben ja Geräte mit dem M2. Es ist ja nicht so, dass wir keinen M2 hätten. Ja. Wir haben M2, ja, aber nicht im Studio. Ja. Das ist echt ein Dilemma oder ein Loch, was sich Apple gegraben hat, ja, was wirklich schlecht.
Ja, das ist so. Und wie gesagt, wenn jetzt zum Beispiel mein Mac Studio kaputt gehen würde und ich hätte keine Garantie mehr auf das Ding, der hat ja noch Garantie, Gott sei Dank, dann würde ich mir wahrscheinlich jetzt auch kein Mac Studio kaufen. Ich würde mir ein M2 Pro Mac Mini kaufen. Und hätte es den Mac Mini schon zur damaligen Zeit gegeben in der Ausstattungsversion, hätte ich mir kein Studio. Weil der M2 Pro Mac Mini würde, der 32 GB Arbeitsspeicher halte ich für ein bisschen grenzwertig. Das ist aber mein persönliches Empfinden.
Ja.
Aber der Rest würde für mich vollkommen ausreichen. Ne? Also den Mac Studio habe ich halt nur genommen, weil es keine, zum damaligen Zeitpunkt für mich keine Alternativen gab. Ja. Gut. Aber Mr. Ming-Chi Kuo hat sich auch zur Roadmap zum M3 geäußert. Das fand ich auch sehr interessant. M3, also die M3-Prozessor-Generation, da fangen sie ja logischerweise immer M3 und wir kennen das ja, Pro, Max und so weiter an, soll erst in der zweiten Jahreshälfte 2023 starten, also Richtung Ende des Jahres. Und der soll dann starten im MacBook Air 13 Zoll und im iMac 24 Zoll, da sind wir beim iMac, und im Mac Mini. Da soll es dann losgehen.
Also Mac Mini würde ich ganz weit hinten anstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Mac Mini ein M3-Update kriegt, bevor er wirklich ein Mac Studio-Update kommt.
Das da kann man diskutieren. Da hat er ja auch keine konkreten Zeitpläne zu gesagt. Nee, ich denke ja, mal.
Wie gesagt, ich denke, dass eher der Mac Studio dran ist als der Mac Mini.
Dann muss man aber warten, bis halt auch der M3 Pro draußen ist.
Genau.
Weil, oder besser gesagt, nicht nur der M3
Pro. M3 Mac Mini? Holst du einige Kunden ab, die den kleinen Mac Studio haben und die aktuell noch einen M1 haben?
Das müsste man schauen, weil der M3, ja, okay, muss man dann sehen, was die Basisausstattung vom M3 dann wirklich kann letztendlich. Und für den Mac Studio wäre er ja erst dann interessant, wenn es den M3 Max und den M3 Ultra geben würde. Weil den jetzigen Mac Studio kriegst du ja nur mit M1 Max oder M1 Ultra. Ich glaube nicht, dass Apple dann beim Mac Studio auf M3 Pro gehen würde. Dann würden sie ja quasi die Produktlinie ein bisschen downgraden. Also gehe ich davon aus, dass der Mac Studio, wie es auch der Mark Gurman gesagt hat, erst nächstes Jahr ein Upgrade oder Update bekommt.
Ja, aber wie gesagt, den M3 in den Mini stecken.
Ja, das es heißt ja auch nicht.
Der wird ja dann auf jeden Fall auch nochmal, gerade auch im Vergleich zum M2, ja, beziehungsweise zum M1 Mini, den wir ja eh schon draußen hatten, wird das ja auf jeden Fall immer doch ein bisschen was an Leistungssteigerung sein. Da müssen wir mal gucken, wie ist er im Vergleich halt zu dem Standard Studio, da wird wahrscheinlich noch nicht mal so ein großer Unterschied sein. Es ist halt die Frage, GPU-Power, ja, wie wird der Mini da liegen?
Ja.
Der könnte auch gerade aufgrund vom Preis, könnte der doch einige Mac Studio, die halt dann wirklich upgraden wollen, aber nichts haben an Angebot, eventuell abholen können. Gerade wenn der Studio für sie eigentlich schon zu viel ist.
Genau.
Die dann gerne den in Anführungszeichen einen Downgrade zum Mini machen. Ja.
Ja, und vor allen Dingen der M3 wird ja dann auch hoffentlich auf 3 Nanometer basieren.
Da kann man von ausgehen.
Und er sagte ja auch, dass der M3 Pro und der M3 Max dann erst in der ersten Jahreshälfte 2024 kommen soll. Und das sind dann halt ja auch die Geräte für die 14 Zoll und 16 Zoll MacBook Pro Geräte, die dann da reinkommen. Und da wird man halt sehen, was da passiert letztendlich. Dann gab es auch noch eine Aussage zum MacBook Air 15 Zoll, was ja mehr oder weniger auch auf der WWDC erwartet wird in irgendeiner Weise. Und da soll es kein MacBook Air 15 Zoll mit M2 Pro oder geschweige denn mit M3 geben, sondern es soll nur einen ganz schnöden, normalen M2 bekommen, so wie das aktuelle 13 Zoll Gerät auch. Finde ich eigentlich von der Strategie okay, weil dann hätte man ja, wenn jetzt einer unbedingt einen M2 Pro haben wollte und das Gerät hätte einen M2 Pro, dann müsste er ja dann auch gezwungenermaßen einen 15 Zoll nehmen und dann hätte man ja wieder so eine Zweiklassengesellschaft, wie es ja früher einmal war. Es gab ja kein Intel 13 Zoll Gerät mit leistungsstarkes Intel 13 Zoll Gerät. Man hatte ja erst diese Leistungssteigerung dann damals in den 15 Zoll Geräten. Und wer viel Leistung wollte, musste ja quasi damals einen 15 Zoll nehmen. Das hat Apple ja eigentlich mehr oder weniger ad acta gelegt, diese Vorgehensweise. Interessant wäre es dann natürlich, wenn man jetzt dem MacBook Air 13 Zoll jetzt auch ein M2 Pro geben würde. Optional als Angebot, also wenn man da zwei Auswahlmöglichkeiten hätte oder eine weitere Auswahlmöglichkeit, aber okay. Er geht davon aus, 15 Zoll nur mit M2 Prozessor, ohne Pro und ohne Max. Okay, werden wir sehen. Das zur SoC Roadmap. Ich glaube, früher bei Intel war es alles ein bisschen übersichtlicher.
Nee.
Also bei Apple schon, da hat man jetzt nicht so ein Durcheinander gehabt, also ich finde schon, also so richtig transparent ist das jetzt nicht für den Kunden, der sich da jetzt nicht so tiefgreifend mit beschäftigt.
Ne? Muss er ja eigentlich auch nicht. Er muss nur wissen, will ich ein MacBook Air? Will ich 13 oder 15 Zoll? Will ich ein MacBook Pro? Ja, will ich da 13, 14 oder 16 Zoll?
Naja, aber er muss schon wissen, was er mitmachen will und wie seine Leistungsanforderungen sind an das Gerät. Ne? Also wer jetzt Hardcore-Videoschnitt macht.
Normalanwender machen doch 3 oder 2 GPU-Kerne mehr, macht doch da keinen Unterschied.
Ja, aber es gibt ja auch.
Man muss sich nur für die Geräteklasse entscheiden, was ja dann auch wieder Anschlüsse ist, beziehungsweise Größe vom Display her. Und damit, wie gesagt, was für ein Prozessor drin steckt, kann eigentlich wurscht sein, weil wenn ich wirklich das mehr an Leistung brauche, muss ich mir eben ein Pro kaufen.
Naja gut, und da hoffe ich dann natürlich auf die kompetente Beratung der dementsprechenden Verkäufer, sei es bei Apple oder...
Wenn du wirklich ein MacBook Air haben willst, ist halt, oder gefällt dir halt gut, musst halt damit leben, dass der halt jetzt nicht die Anschlüsse und auch nicht die Möglichkeiten bietet, ja, was jetzt Prozessor betrifft, wie halt ein Pro.
Ja, das klar. Sind
halt die Kompromisse, die du dann angehen musst. Ja.
Das ist klar. Das ist dann halt das Gewicht und so weiter und so fort. Ja. Naja, gut. Wir werden sehen. Es ist ja nicht mehr so lange hin. Bald ist ja die WWDC. Das geht ja recht zügig. Schneller, als wir beide denken.
So. Ja, bald ist Weihnachten. Hallo?
Sage ich ja. Sage ich doch. Montag ist schon der 24. Also, April.
Komm, wir haben schon Mai, hör auf.
Wir haben nicht Mai, wir haben April.
Ja, für mich ist schon Mai, ja. Ich arbeite teilweise schon Juni, also von daher, boah, Freunde, hört auf, die Zeit vergeht so. Also für mich ist das erste halbe Jahr fast rum,
ja. Naja, es ist so, Wahnsinn.
Ja, das ist echt Wahnsinn, ja.
Gut. Ja, dann lass uns noch mal ganz kurz über das Apple Watch OS 10 sprechen. Da hat ja Mark Gurman auch was zu rausgehauen. Und da haben wir doch gesagt, naja, er macht das tröpfchenweise und es bestätigt sich mal wieder, er macht das tröpfchenweise. Zuerst hat er gesagt, es gibt nur eine drastische Umbaumaßnahme bezüglich der Bedienoberfläche, bezüglich der GUI und hat sich da sehr bedeckt gehalten. Jetzt hat er etwas mehr Infos rausgehauen. Er meinte, es soll ein bisschen mehr Ordnung auf dem Homescreen geben. Ja gut, was Apple mit Ordnung meint, das kann man natürlich weit in viele Richtungen auslegen. Das Ganze soll sich jetzt mehr an iOS orientieren. Und es soll jetzt auch Ordner geben, finde ich gut. Ordner sorgen eigentlich für Ordnung. Und wenn man das ein bisschen thematisch in Ordner aufteilen kann, seine Anwendungen, denke ich, macht das durchaus Sinn. Apple hat ja schon versucht, mit 2 verschiedenen Ansichten die Apple Watch etwas in den Griff zu bekommen oder den Nutzer etwas entgegenzukommen, was die Ordnung beanlangt. Es gibt ja einmal diese Rasteransicht, also die klassische Ansicht, und es gibt ja einmal diese Listenansicht. Und die Frage ist halt, wenn Apple jetzt diese komplette Oberfläche renovieren möchte, ob jetzt diese 2 Ansichten, Raster und Listenansicht, optional weiterhin bestehen bleibt oder ob dieses neue Umbauen der Oberfläche so radikal ist, dass man jetzt nicht mehr diese Auswahl hat, das ist halt die Frage, die sich da für mich stellt. Und wie man das auf so einem kleinen Display in iOS-Form unterbringen möchte, also in der iOS-Darreichungsform unterbringen möchte, tja, das ist auch eine gute Frage. Das kann ich auch nicht sagen. Keine Ahnung. Aus dem Apple Watch Game bin ich ja schon lange raus. Muss ich zugeben.
Aus dem was?
Aus dem Apple Watch Game bin ich ja schon lange raus. Ich habe ja die...
Ah, das habe ich verstanden.
Okay. Ich habe da ja... Ja, weil ich das iPhone sowieso immer am Mann habe, hat sich das jetzt für mich persönlich nie so erschlossen, eine Apple Watch zu tragen. Natürlich gibt es Anwendungsgebiete, die ein iPhone nicht abdecken kann, aber... Weiß ich nicht, hat sich nie so verfangen. Ich hatte ja die Apple Watch der allerersten Generation, aber danach habe ich mir nie wieder eine zugelegt, ehrlicherweise. Naja, okay. Es gibt auch Leute, die keine Apple Watch nutzen, soll es geben.
Ja, man muss nicht alles von Apple haben, ja.
Na, also wenn ich alles von Apple hätte, da hätte ich viel zu tun. Also.
Ja, okay, du hast ja sehr viel von Apple.
Ja, ich arbeite ja auch damit, ja, zwangsläufig.
Ich hatte früher auch mehr von Apple, aber...
Ja. Es ist ja alles nur Obst, von daher.
Ja, vor allem noch angebissen, ja.
Ja, mein Gott, noch nicht mal ganz.
Ja. Und dafür so viel Geld.
Ja, wenn man bedenkt, wie lange man damit arbeiten kann, kann man sich das alles schön rechnen.
Ja, die Problematik ist, klar, sagen wir mal, bis jetzt lange im Einsatz gehabt. Ja, man weiß ja nie, was in Zukunft so alles passiert mit den neuen Geräten, aber bis jetzt hat man ja gute Erfahrungen gemacht. Trotzdem ist der Anschaffungswiderstand ja da. Selbst wenn du sagst, okay, ich nutze den jetzt wieder 5 bis 10 Jahre, je nachdem, wenn es nicht gerade ein iPhone ist, ja, was ja dann so lange dann doch nicht genutzt wird.
Genau.
In der Regel. Aber gerade mal Desktop oder auch Laptop hat man ja durchaus auch mal länger im Einsatz. Trotzdem ist der Anschaffungswiderstand einfach da.
Das ist richtig, aber wenn
und
ich jetzt...
Der macht mir heute mehr Kopfzerbrechen als früher. Und das liegt nicht unbedingt daran, an der aktuellen Situation, die wir haben, ja, sondern ich denke mal, das ist einfach meinem Alter geschuldet. Ja. Früher habe ich da schneller oder einfacher mehr Geld ausgegeben. Ja. Aber wie gesagt, der Anschaffungswiderstand ist ja trotzdem da. Selbst wenn ich sagen würde, okay, ich schaffe mir jetzt einen neuen Mac-Rechner an und nutze den auch wieder 10 Jahre, trotzdem muss ich die Kohle dafür jetzt auf den Tisch legen.
Ja, das ist korrekt. Aber ich sag mal, wenn ich jetzt, ich bleibe jetzt mal im MacBook-Bereich, wenn ich mir jetzt ein Lenovo oder ein Dell kaufe in der gleichen Leistungsklasse, oder in der Leistungsklasse ist natürlich sehr schwer zu sagen, weil die M1 oder die Silicon-Chips von Apple ja in einer ganz anderen Kategorie unterwegs sind, aber ungefähr in der gleichen Ausstattungsvariation mit gleicher SSD, gleichen Arbeitsspeicher, dann lege ich ja ähnlich viel Geld auf den Tisch. Und ich sage mal, ein klassisches Windows-Laptop kann ich nicht so lange benutzen wie ein Apple MacBook. Das ist jetzt so meine steile These, die ich habe. Ich glaube nicht, dass ich da so 10 Jahre mit locker arbeiten kann, wie ich das teilweise mit MacBooks tun kann. Das ist so meine These, die ich dazu habe. Und preislich sind die ja nah beieinander. So ein Lenovo, so ein Dell, die nehmen sich ja kaum noch was zu einem MacBook von Apple. Vielleicht 100-200 Euro oder so, aber das ist jetzt ja nicht mehr so signifikant, wie es früher einmal war. Genauso im Smartphone-Bereich. S23 Ultra von Samsung. Guck dir die Preise an. Da bin ich in der gleichen Preisliga wie ein iPhone 14 Pro Max. Also das nimmt sich ja alles nichts mehr in der Premium-Klasse. Ne? Das, so sehe ich das. Das hat sich alles sehr preislich sehr stark angenähert. Gut. Wo wir gerade bei preislich sind, würde ich sagen, lass uns doch mal über unseren Sponsor sprechen, weil da geht es klassischerweise auch um Geld. Und heute unterstützt uns im Podcast mal wieder die Firma Evergreen. Und in der letzten Folge haben wir ja so ein bisschen, oder nicht in der letzten Folge, im letzten Evergreen-Spot haben wir so ein bisschen über das Kinderdepot gesprochen. Da gab es aus der Hörerschaft ganz viel positives Feedback, weil sie haben sich das auch mal angeschaut und es gab so ein bisschen positive Rückmeldung, dass dieses Kinderdepot sich doch in kleinen, feinen Details positiv unterscheidet. Gab auch von einigen Hörern das Feedback, dass sie vielleicht umziehen wollen und nach Evergreen wechseln wollen. Kann man ja auch alles machen. Man kann ja auch mehrgleisig fahren. Man kann ja auch bei 2 verschiedenen Fondsmanagern ein Depot haben. Das ist ja alles, denke ich, nicht das Problem. Aber es gab interessantes Feedback zum Thema Kinderdepot. Das finde ich gut und deswegen versuchen wir auch immer in den verschiedenen Spots verschiedene Features, verschiedene Unique Selling Points zu präsentieren, wie man so schön neudeutsch sagt. Und heute haben wir ein Thema, ein Feature, was mein persönliches Lieblingsfeature ist. Und da habe ich keinen weiteren Anbieter gefunden und ich würde sogar sagen, Evergreen ist nach meiner Meinung hier wirklich der einzige, der dieses Feature anbietet. Und da kann man richtig, so richtig Geld sparen. Es geht nämlich um die Steuerautomatisierung. Und ich möchte das mal in einem Beispiel festmachen, in einem ganz simplen Beispiel. Stellen wir uns mal vor, wir haben jetzt bei Evergreen 10 Jahre lang unser Geld angelegt und wir haben nach 10 Jahren einen Gewinn von 10.000 Euro. So, da habe ich nach 10 Jahren dann einen Steuerfreibetrag von 1.000 Euro. Das bedeutet, ich muss 9.000 Euro versteuern. Und derzeit muss man mindestens 25% auf den Betrag Steuern bezahlen. Und jetzt gibt es die clevere Evergreen-Steuerautomatisierung. Das bedeutet, wie es der Name schon sagt, es ist eine Automatisierung. Ich muss mich da auch nichts kümmern, wenn ich diese Option ausgewählt habe. Und diese Option ist komplett kostenlos. Also die ist in meinem Evergreen Cosmos in meinem Evergreen-Depot schon komplett enthalten. Es sind also keine Mehrkosten, die da entstehen, nur ich muss mich halt für diese Automatisierung entscheiden. Bedeutet, wenn ich diese Evergreen-Steuerautomatisierung ausgewählt habe, kann ich jedes Jahr den Steuerfreibetrag nutzen. Das bedeutet, ich habe 10-mal 1.000 Euro Steuerfreibetrag zur Verfügung. Und letztendlich, im Idealfall nach diesen 10 Jahren, muss ich darauf gar keine Steuern bezahlen. Und das Ganze läuft komplett legal. Das ist jetzt hier nichts irgendwie Illegales. Das klingt jetzt eigentlich zu schön, um wahr zu sein. Es sind halt automatisierte Dinge, die dann im Hintergrund in meinem Depot ablaufen, um diesen Steuerfreibetrag quasi dann in diesem Rechenbeispiel auch 10-mal nutzen zu können. Das ist jetzt nur so ein klassisches Beispiel, was ich ja genannt habe, um das jetzt ein bisschen simpel und einfach runterzubrechen. Bloß ich kann mit dieser Steuerautomatisierung eine Menge Geld sparen. Und wie diese Steuerautomatisierung funktioniert, das haben wir auch nochmal in 2 Links gepackt, oder wir haben die Links in die Shownotes gepackt, weil dort wird es ganz detailliert erklärt, viel besser, als ich das jetzt in diesem simplen Beispiel abbilden konnte. Und da, ja, der Hörer oder die Hörerin, die daran Interesse hat, die sollen sich das mal anschauen. Das ist doch wirklich sehr interessant. Allgemein bietet diese Seite sehr, sehr, sehr viel Informationen, viel schöner, viel besser aufbereitet, als wir das in diesen kurzen Werbespots hier wiedergeben können. Ich wollte jetzt nochmal so einen kleinen Impuls geben. Schaut euch nochmal das Thema Steuerautomatisierung bei Evergreen an. Das ist nach meiner Meinung wirklich ein absolutes USP-Feature, was mich ja vollkommen aus den Socken gehauen hat. Und man muss sich quasi um nichts mehr kümmern, weil, wie es der Name schon sagt, es läuft automatisch. Man muss sich halt nur für diese Option entscheiden. Wie gesagt, wir haben 2 Links in die Shownotes gepackt, wie das Ganze funktioniert. Einmal einen extrem langen Blogbeitrag, der aber sehr lesenswert ist, und einmal ein kurzer Hinweis zu einer FAQ-Seite. Übrigens, in der FAQ-Seite stehen auch noch eine Menge andere Dinge, die man über Evergreen erfahren kann. Eine Menge andere Antworten, die man, denke ich, findet, wenn man Fragen hat. Gut, und für alle diejenigen, die jetzt auch diese super geile Steuerautomatisierung testen wollen, für diejenigen gibt es natürlich auch einen Hörervorteil. Und der bedeutet, dass es dass es 10 Euro Startguthaben gibt. Für alle, die den Gutscheincode GEEKCAFÉ einlösen, gibt es 10 Euro Startguthaben. Ohne Bedingungen, man startet quasi mit 10 Euro sofort in das ganze Evergreen-Universum. Ja, Evergreen ist gebührenfrei. Es entstehen euch nur Fondsgebühren von nur 0,59%, was auch extrem niedrig ist nach meiner Meinung. Das zum Thema Steuerautomatisierung, ein echt geniales Feature, was man sich mal genauer anschauen sollte. Gut, somit würde ich sagen, Werbespot für heute beendet. Wir bedanken uns recht herzlich für die freundliche Unterstützung bei Evergreen. So, dann schauen wir nochmal, was haben wir denn in unserem schönen Dokument? iOS 17. Da gibt es ja viele Informationen, wie das aussehen soll. Allerdings hat sich Mark Gurman nochmal zum Thema Sideloading geäußert. Das soll ja jetzt kommen in iOS 17 in irgendeiner Form. Vielleicht auch nur als Silent Update. Also ich denke mal nicht, dass sie das an die große Glocke hängen werden, oder?
Ja, selbst wenn sie es versuchen, nicht groß zu bewerben,
ja,
wird das auf jeden Fall die sehr schnell die Runde machen.
Ja, weil das ist ja, das ist ja ein Thema.
Jan Dammbruch, das ist komplett was anderes als das, was Apple ja von Anfang an eigentlich vorhatte mit iOS. Ja,
ja.
Das entspricht ja überhaupt nicht ihrer Philosophie oder geht halt voll dagegen. Ja, von daher wird das, wie gesagt, alle totschweigen können sie es nicht. Ich denke auch, dass es entsprechend ja, vielleicht nicht gerade das Hauptfeature sein wird, was sie auf der WWDC halt ansprechen bzw. präsentieren werden, aber dass sie auf jeden Fall da das schon entsprechend ansprechen werden und da halt auch ein paar Minuten dafür reserviert haben auf der WWDC. Was mich halt interessiert ist, wie oft werde ich gewarnt, wenn ich dieses Feature, was ich gehe davon aus, ist es von Haus aus nicht aktiviert, wie bei Android ja eigentlich auch, ja, musst du auch erstmal aktivieren. Wie oft werde ich darauf hingewiesen, ja, dass ich mir mein iPhone damit kaputt mache, beziehungsweise meine ganzen Informationen, die ich auf dem Gerät habe, Gefahren aussetze? Da bin ich gespannt. Wie oft und wie prominent werde ich darauf hingewiesen? Vor allem, wenn ich es aktiviert habe, werde ich dann regelmäßig von Apple dran erinnert?
Das ist die Frage. Ich kann mir schon vorstellen, dass Apple in irgendeiner Weise da schon Bezug nimmt, informationstechnisch zum Thema Sicherheit etc. Und ja, spannend, wie Apple das umsetzen wird. Ich könnte mir aber auch gut vorstellen, dass sie auf der WWDC da gar nichts zu sagen werden, dass sie das nur im Hintergrund quasi einführen und so still wie möglich das Ganze machen. Und das heißt ja auch nicht, dass nur weil sie es jetzt vorbereiten, dass jetzt auch wirklich schon das Sideloading-Feature scharf geschaltet wird. Das kann ja sein, dass sie es erst später machen. Könnte ja auch möglich sein.
Ja, okay. Was natürlich sein kann, ist, dass sie es erst dann vielleicht aktivieren oder aus einer Beta rausholen, wenn es halt gesetzlich dann vorgeschrieben ist.
Richtig, also der Digital Markets Act, wenn der dann greift quasi. Und das ist ja auch nur erstmal in Europa. Man geht ja auch davon aus, dass in den Staaten das Ganze gar nicht erst.
Ja, das wird nach und nach überall, wird das irgendwo kommen. Ja, ja. Deswegen ist es vielleicht gar nicht verkehrt, wenn du es in so einem Markt wie Europa hast.
Um zu schauen, wie es
läuft. Um da quasi eine Beta am Laufen zu haben.
Das ist richtig.
Wie ist die Akzeptanz? Was wird wirklich genutzt? Vor allem, welche Anbieter, ja, wollen dann oder versuchen dann halt hier aufs Gerät drauf zu kommen.
Ja.
Es ist ja immer die Rede davon, von Third-Party-Stores, ja, dann auf dem iPhone, die ja nicht explizit von Apple zugelassen werden müssen, sondern wie gesagt, wenn Sideloading aktiv ist, ja, kann ja Epic oder wer auch immer oder Microsoft, ja, oder Facebook, ja, können da ihren eigenen Store zusammenschrauben und über Sideloading holst du den halt aufs iPhone drauf. Die Frage ist halt, wie bequem wird's von Apple eingerichtet? Kannst du das wirklich dann dir irgendeine Installationsdatei einfach über Safari oder über den Browser deiner Wahl einfach runterladen und auf dem Gerät direkt ausführen? Bist du gezwungen, ja, vielleicht dann doch über einen PC zu gehen? Ja. Eine SD-Karte haben wir ja nicht am iPhone, ja? Also du kannst es darüber nicht machen.
Ja, das ist die Frage.
Das, wie gesagt, wie wird halt die Umsetzung aussehen? Und was kann ich dann wirklich auch damit machen? Ja? Wird es eingeschränkt sein? Welchen Zugriff, ja, auf welche APIs werden diese Programme halt haben? Wird es wirklich uneingeschränkt sein? Ja? Inwieweit wird es in der Sandbox ablaufen? Welchen Zugriff kannst du diesem Programm überhaupt geben, ja, auf Daten, die du auf deinem Gerät hast? Und wenn es nur die wie heißt es im Deutschen, die Bilder ist, Filmroll,
die Frage ist natürlich, wie im Detail sieht dieser Digital Markets Act aus? Müssen denn alle Apps dann gleichgestellt sein, was Sideloading beanlangt auf dem Gerät? Weil wenn man die natürlich jetzt so stark beschneidet, dann hat man ja auch wieder eine Zweiklassengesellschaft und das würde ja die ganze...
Die Frage ist halt, inwieweit ist es halt schwammig formuliert, wenn es um das Thema Sicherheit geht, ja?
Ja, klar.
Keine Ahnung, ich bin da in dem Thema nicht drin.
Ja, müsste man dann, genau.
Ich kenne eigentlich nur das, was man halt ab und zu mal in irgendeinem Artikel auf einem Blog liest, ja, und das ist die beste Informationsquelle, je nachdem, wo man mitliest, ja. von daher mal gucken, ja, also Apple wird auf jeden Fall die Formulierung zu seinen Gunsten auslegen.
Ja, gut, das
ist auch
klar.
Dann ist es halt eine Frage, in welchem Land wirst du halt vor welches Gericht irgendwie zitiert, ja, weil dann da jemand der Meinung ist, dass es falsch ausgelegt wird von Apple. Und wie gesagt, Apple wird das halt so gut für sich auslegen, wie sie es halt können. Und speziell dann, wie gesagt, Europa ist meines Wissens nach das erste Land, wo es halt gesetzlich umgesetzt wird oder gefordert wird. Und da wird man den Ballon halt starten. Ja, und wie gesagt, da halt gucken, ja, wie man es halt dann möglichst schlecht will ich jetzt nicht sagen, aber möglichst im Sinne von Apple halt umsetzen kann.
Genau. So wenig wie nötig, den Freiraum zu schaffen und sich ganz stark an den Gesetzesentwurf zu halten oder an der Gesetzesvorlage zu halten, das ist klar.
Ne? Und die Frage ist ja auch, inwieweit wird das überhaupt so stark dann genutzt werden, beziehungsweise auch in Zukunft eine Rolle spielen? Weil wenn man mal guckt, wir haben ja die Diskussion schon gehabt, was die Zahlungsmöglichkeiten auf dem iPhone betrifft. Mhm. Wir haben da ja teilweise ja auch schon die Vorgaben, dass halt andere erlaubt sein müssen. Dann hieß es ja nur für diese Anwendungen, dann auch wieder nur in den Ländern erstmal, ja, wo es halt gesetzlich, wie gesagt, gefordert ist mit den alternativen Zahlungsmethoden. Dann hatte Apple ja auch schon gesagt, und das ist ja wirklich, also hast du da nochmal groß was gehört? Okay, ich verfolge das Thema jetzt auch nicht so, aber da ist es ja wirklich sehr still drum geworden. Und auch gerade da hat ja Apple gesagt, ihr könnt ja die Zahlungsmöglichkeiten dann nutzen, ja, die alternativen Zahlungsmöglichkeiten, aber wir wollen ja trotzdem ein Stück vom Kuchen, ja, der uns zusteht. Mhm. Wie gesagt, da ist es sehr still geworden, da habe ich jetzt aktiv jetzt so nichts mehr gehört beziehungsweise gelesen. Und das ist ja auch die Problematik, was heißt Problematik, aber das ist ja auch der Fall, wenn es jetzt um Sidelong geht. Mhm. Wenn da Umsätze generiert werden, ist Apple ja auch nach wie vor der Meinung, dass ihnen was zusteht.
Das steht ja zur Diskussion, dass Apple da eine Gebühr erheben möchte, genau. Wenn Sideloading oder wenn.
Wie wird das laufen?
Genau. Das ist ja auch spannend, das Ganze. Und natürlich kann ich verstehen, dass Apple da ein Stück vom Kuchen abhaben möchte, ganz klar. Sehe ich ja, kann ich ja auch nachvollziehen. Ja, und ich glaube auch die klassische Apple-Kundschaft oder die iPhone-Kundschaft oder generell die Leute, die im iOS-Universum und zu Hause sind, das ist auch keine Kundschaft, die Bock auf Sideloading hat.
Ja, das würde ich dazu nicht sagen. Ja. Es wird, denke ich mal, drauf hinauslaufen, dass es nicht so stark genutzt wird, wie es herbeigeredet wird. Und ja, allein aber schon auf der Grundsache, ja, wir haben mittlerweile iOS 16 beziehungsweise dann 17.
Ja.
Wir haben so viele Features mittlerweile in iOS drin, die am Anfang gefehlt haben, ja, die man sich gewünscht hat.
Ja.
Wo doch sehr viele der Anwender, ja, die vielleicht damals noch Cydia benutzt haben oder mal ein Jailbreak gemacht haben, mal geguckt haben, welche Möglichkeiten oder welche Programme kriege ich oder kann ich da runterladen, wo sich diese Frage nicht mehr stellt, muss ich, wie gesagt, bin ich bereit oder habe ich hier Anwendungen, die, wo ich ein Jailbreak dafür durchführen muss, weil iOS mir diese Funktionalität nicht zur Verfügung stellt.
Ja.
Klar gibt es da heute immer noch so 2-3 Themen, gerade wenn du nicht mit iMessage unterwegs bist und noch sehr viele SMS schreibst, ja,
dann okay.
Ich vielleicht mal so ein paar mehr SMS-Komfortfunktionen, ja. Aber mein Gott, wer ist das denn heute noch? Ja, das ist Nische, ja.
Ja, so ist es.
Von daher werden es nicht mehr so viele sein, wie vielleicht, wie gesagt, zu den Anfängen von iOS. Interessant wird's halt, wenn zum Beispiel jemand wie Epic, ja, mit Fortnite sagt, okay, wir machen unser eigenes Süppchen, ja. Über Sideloading könnt ihr den Epic Store auf iPhone oder den Epic Store installieren und da findet ihr Fortnite, ja. Dann nativ, ja, für iOS wieder, ja, mit den V-Bucks dann bei uns kaufen, etc., ja, wenn das halt dann andere auch noch machen, ja, wenn dann Blizzard auf die Idee kommt, ja, mit ihrem COD Mobile, ja, wir wollen das aus dem Store rausholen und machen ein eigenes Ding.
Ja, und wie du es eben schon sagtest.
Blizzard? Wer ist COD?
Keine Ahnung, ich bin nicht im Spielebusiness. Aber wie du es eben schon richtig sagtest, das iOS hat sich so stark weiterentwickelt und du hast auch so viel Möglichkeiten, das zu individualisieren, gerade jetzt zum Beispiel auch mit der ganzen Geschichte der Kurzbefehle. Du kannst das Ding so an deine Bedürfnisse anpassen und in Anführungsstrichen so viel Sachen auch legal umgehen über die
Activision.
Über diese Kurzbefehlgeschichten hast du eine so viel größere Möglichkeit als früher, das Gerät so ein bisschen zu individualisieren und das Ganze so ein bisschen zu tweaken, sage ich jetzt mal, auf legale Art und Weise, ohne da jetzt das Ding jailbreaken zu müssen oder Sideloading-Apps laden zu müssen. Das hat sich so stark weiterentwickelt und ja, es gibt natürlich immer noch Defizite, die natürlich Android kann und mehr kann, aber dafür birgt das Ganze natürlich auch eine gewisse Art von Sicherheitsrisiken, die natürlich naturgegeben sind aufgrund der Offenheit, die Android hat, ganz klar. Das ist halt immer so ein zweischneidiges Schwert. Sicherheit gegen Freiheit. Oder umgekehrt, Freiheit gegen Sicherheit, wie man es auch nennen mag.
Naja, wie gesagt, die einzige Möglichkeit, dass es halt wirklich angenommen wird, ist, wenn halt Firmen ihre Apps aus dem iOS Store einfach rausholen, weil sie dann ihr eigenes Ding machen wollen, ja, mit ihrem eigenen Zahlungssystem, also Zahlverfahren dann, und wie gesagt, ohne halt Apple als Zwischenhändler quasi drin zu haben, ja, oder als Zahlungsprovider drin zu haben, wo die und da, wie gesagt, quasi selbst dann die Umsätze direkt entgegenzunehmen, kann ich mir gerade bei den Großen gut vorstellen, ja, die sehr gut funktionierende Sachen im Store haben, im Gaming-Bereich, wo halt viele In-App-Käufe einfach laufen, ja, wie zum Beispiel Fortnite, wie zum Beispiel COD Mobile, ja, und wie sie alle heißen. Und wenn die natürlich dann nicht unbedingt ihren eigenen Store machen müssen, aber, ja, Epic dann da ist und da einen besseren Deal bietet, zum Beispiel, jetzt als Apple direkt, dass die dann sagen, okay, dann gehen wir halt aus dem iOS-Store raus und gehen zu Epic rein, dass du darüber dann halt einfach die Leute dazu bringst, den Store da einfach zu installieren. Ja.
Ja. Ja. Schauen wir mal, was uns iOS 17 bietet. Ja, es gab ja so ein paar Hinweise, dass sich die Dynamic Island jetzt etwas stärker in den Fokus rücken soll und dass da mehr in die Dynamic Island reinwandert. Auch Siri soll jetzt reinwandern in die Dynamic Island etc. Ich denke, das ergibt jetzt auch mehr Sinn, dass jetzt auch die Dynamic Island präsenter wird vom Funktionsumfang, weil ja angeblich alle Geräte jetzt, also alle aktuellen Geräte dann aus der 15er-Reihe die Dynamic Island bekommen sollen. Und da hat man natürlich auch eine größere Basis von den Entwicklern, die das ansprechen können oder die diese Features dann auch auf eine größere Basis ausrollen können. Mal sehen, was passiert, wie sie die Dynamic Island aufbohren. Ja, also Kontrollzentrum soll auch überarbeitet werden, da wollen sie wohl auch einiges machen. Das haben sie auch lange nicht angefasst. Das sind so zwei der größten Baustellen, die sie wohl in iOS 17 anfassen wollen, das Kontrollzentrum und die Dynamic Island. Ja, und noch so ein paar kleine Feinheiten. Heute habe ich einen Bericht gelesen, dass sie jetzt eine Tagebuch-App sharelocken wollen, oder ich habe das heute nur so eine Überschrift gelesen, aber da soll eine jetzt was? Auch eine Tagebuch-App oder Journaling-App jetzt noch mit in iOS 17 reinbringen wollen. Also Day One, glaube ich, ich weiß nicht, ob diese Information stimmt, das ist so Halbwissen, was ich hier wieder verbreite. Ich glaube, sie wollen Day One aufkaufen oder haben sie aufgekauft, keine Ahnung, und wollen das dann mit ins Basissortiment reinnehmen, quasi als Basis-App. Ja, warum auch nicht? Könnte ja interessant sein, weil man natürlich dann aufgrund der anderen Informationen, die das iPhone ja hebt, sagen wir Fitness-Tracking oder die Informationen der Fotos, die auf dem iPhone liegen, dass man dann daraus natürlich nochmal eine Gesamtinformation erstellen kann, tagebuchtechnisch, wenn diese ganzen Apps miteinander interagieren können, hat man natürlich nochmal eine ganz andere Möglichkeit, ein Tagebuch, also ein digitales Tagebuch führen zu können. Bin ich gespannt. Sicherlich wäre es dann auch sinnvoll, dann eine korrespondierende Mac-App zu haben, dass es dann auch auf allen Plattformen funktioniert, gerade wenn man jetzt längere Texte einpflegen möchte etc. Ja, gut. Das zu iOS 17. Und dann gibt es noch ein paar Informationen zum iPhone 15 an sich. Da soll es so aussehen, dass dass Apple angeblich, naja gut, was heißt angeblich, davon gehe ich aus, dass es auch Prototypen gab, die jetzt von Haus aus keinen USB-C-Port hatten, und dass angeblich Apple auch überlegt hat, dass iPhone 15 mit einem Lightning-Port nochmals rauszubringen. Da gab es Informationen, dass wohl Apple ganz kurz in Versuchung gewesen ist, nochmal USB-C zu überspringen. Rechnerisch gesehen und vom Zulassungsdatum oder vom Stichpunkt könnten sie es noch. Und es würde mich echt jetzt überraschen, wenn Apple sagt, ja, wir haben nochmal Lightning verbaut. Das wäre die größte negative Überraschung für mich. Apple ist immer für eine Überraschung gut.
Warum?
Warum? Weil sie es können, ne? Weil sie es nicht müssen.
Nein, warum wäre es eine negative Überraschung für dich?
Naja, weil ja alle schon, also wirklich jetzt, die sind sich ja alle einig und man sieht es ja mehr oder weniger als Gesetz.
Ja, erstens mal, es würde ja nichts verschlimmbessern.
Es würde die Situation ja nicht verschlimmern. Halt
einfach Lightning. Lightning. Klar, es macht keinen Sinn für Apple. Ja, beziehungsweise, klar, für Apple würde es schon Sinn machen. Alleine schon um
Lizenzgebühren.
Die Nase entsprechend hier, die lange, nee, wie sagt man
da? Ja, ja.
Lange Nase.
Ist ja.
Wir sind halt Apple-Karte zu spielen. Aber ansonsten, also es hätte mich jetzt nicht wie maßlos überrascht, wenn sie es machen würden.
Ja.
Aber man, wie gesagt, sie würden ja nicht irgendwie auf anstatt auf USB-C auf USB auf Mini-USB oder sowas gehen. Ja. Das wäre eine Überraschung. Ja. Und das würde es auch wesentlich schlechter machen als wir haben USB, aber ja, toll, wir machen jetzt Mini-USB. Ja, vielen Ach, ja, Dank ja. auch.
Nein, aber sicherlich, wie soll ich sagen, es wäre jetzt, es würde die Situation, die wir jetzt haben, nicht verschlechtern, weil wir haben ja jetzt nur Lightning und sicherlich ist das klar, aber man freut sich jetzt natürlich auch darauf und man versucht jetzt auch durchzuhalten, jetzt nicht ein iPhone 14 zu kaufen in meiner Situation, sondern jetzt zu sagen, okay, ich warte jetzt wirklich bis zum 15er, weil das hat ein USB-C und dann habe ich mehr oder weniger alle meine Geräte, die ich permanent laden muss, die wichtig sind, auf USB-C umgestellt. Vom iPad bis zum MacBook und dann das iPhone ist auf USB-C und ich habe da jetzt nicht mehr so die Probleme. Ne? Aber ja, ich gehe davon aus, das Ding wird USB-C haben in irgendeiner Form. Das,
ja, es wäre schon eine Überraschung, wenn es keins hätte.
Genau. So ist es. Ein weiteres Gerücht, was sehr minimal ist, dass jetzt beide Geräte, also die Standardgeräte, die 15er und die 15 Plus Geräte, eine matte Glasrückseite bekommen sollen. Im Endeffekt das, was wir jetzt auch bei den 14 Pro Geräten haben, die haben ja eine matte Rückseite und die Nicht-Pro Geräte, die haben eine glossy Rückseite und jetzt sollen ja quasi dann alle zukünftigen Geräte nur noch auf matte Frozen Glass Rückseiten aufgebaut sein. Und der einzige optische oder der größte optische Unterscheidungspunkt soll ja dann sein, dass die Pro und die Pro Max Geräte einen Titanrahmen bekommen sollen. Ja, ich bin ja sowieso ein Freund von matten Rückseiten, weil da sieht man die Fingerabdrücke nicht so drauf. Wenn man das Ding quasi nackt benutzt. Also das Gerät nackt, nicht der Benutzer. Und naja, wie gesagt, und wenn man eine Hülle drum packt, ist es eh egal, ob das eine Glasrückseite ist, die glänzt oder die nicht glänzt, ist schon richtig. Mhm. Aber
nackt nutzen in der Öffentlichkeit würde ich mir mal überlegen. Ja.
Es könnte, ich glaube, das ist strafbar, ne? Erregung öffentlichen Ärgernisses, ne? Wenn man jetzt nicht im FKK-Bereich irgendwo unterwegs ist. Und ich glaube, im Moment sind die Temperaturen auch nicht so geeignet dazu. Obwohl heute hatten wir 20 Grad, das fängt jetzt langsam an, interessant zu werden.
Ja, hier wird's gerade wieder, oder hier ziehen gerade wieder Wolken auf.
Ne? Ja, morgen soll es ja schon wieder kälter werden und regnen.
Ja, komm, ja, hör auf.
Gut. Kommen wir zu deinem Lieblingsthema der heutigen Sendung, Thomas. Wir reden über das Mixed Reality Headset.
Du redest über das Mixed Reality Headset.
Oh, du gibst da bestimmt auch da deinen...
Mal gucken, ob ich mir einen Kommentar verkneifen kann. Ja.
Du gibst bestimmt noch deinen Ehrensenf dazu, hätte ich bald gesagt.
Ach, Ehrensenf, die Frau Bauernfeind damals, ja, ja.
Ja, damit ist sie groß geworden, hätte ich bald gesagt. Na, ob sie damit groß geworden ist, weiß ich nicht, aber da habe ich sie das erste Mal wahrgenommen.
Ja.
Ja, gut. Ich wollte gerade sagen, sind wir durch. Nein, wir fangen ja jetzt gerade erst richtig an, nein. Es gibt Informationen vom Leaker Evan Blass und es ist mehr oder weniger so, dass er angeblich mit einem Apple-Mitarbeiter gesprochen hat, der das Mixed Reality Headset in verschiedenen Produktionsentwicklungen testen konnte. Also vom Anfang bis zum aktuellen Stand sozusagen. Und der hat ihn quasi mitgeteilt in einem Gespräch, dass die ersten Schritte und die ersten Prototypen nicht so interessant waren und dass die ersten Modelle sehr langweilig waren. Und in den letzten Monaten, in den letzten Wochen mehr oder weniger, hat das Ding so einen wahnsinnigen Schritt gemacht, dass er quasi komplett geflasht ist. Also er hat sich da sehr ausgiebig zu geäußert über die Informationen, die er von einem Apple-Mitarbeiter bekommen hat. Und der Apple-Mitarbeiter war wohl extrem begeistert, dass das Ding quasi outstanding ist und das ultimative Headset sein soll. Und das Ding jetzt quasi in den letzten Wochen einen wahnsinnigen Entwicklungsschritt gemacht hat. Tja, da kann man natürlich viel drunter verstehen. Wenn man jetzt nicht ins Detail geht, bringt es uns auch wenig. Jeder hat natürlich ein anderes Empfinden, was für ihn outstanding ist. Da bin ich natürlich gespannt, ob das uns dann irgendwann an der WWDC auch so wegblasen wird, das Ganze. Und schauen wir mal. Zumindest hat Apple sich, ist laut einem Bloomberg-Bericht, ist Apple sich darüber auch bewusst, dass man eine gewisse, in Anführungsstrichen Lobbyarbeit leisten muss und den Benutzer mitnehmen muss auf eine Informationsreise, in Anführungsstrichen, was man mit dem Ding machen kann und gewisse Dinge dem Benutzer auch oder dem Kunden auch näher bringen muss, dass da wirklich eine große Aufgabe vor Apple steht, was man aus dem Bericht herauslesen konnte. Und viele Anwendungsbereiche sollen wohl auch im Bereich des gemeinsamen Arbeiten gehen. Pages, also diese ganze Office-Geschichte soll wohl auch in einer Kollaborations Einheit, Oberfläche zusammen über das Headset zu erledigen sein. Das soll wohl auch ein Schwerpunkt sein. Fitness Plus soll drauf stattfinden, also gemeinsame virtuelle Workouts etc. Das sollen wohl auch so Schwerpunktthemen sein und bis hin zum Meditieren mit dem Headset und was weiß ich. Also man soll also in verschiedene Bereiche mit dem Gerät eindringen, wo man vorher halt nicht mit so einem Headset unterwegs ist und es soll wirklich viele Anwendungsgebiete abdecken oder in viele Anwendungsgebiete reingehen. Und ich denke, sie stellen es wahrscheinlich absichtlich sehr breit auf und bieten verschiedene Anwendungsbereiche an und dann können sie natürlich auch daraus entnehmen, was verfängt bei den Kunden, was wird angenommen und was wird nicht angenommen und daraus lernen sie denn für die nächsten Generationen und daraus entwickelt sich dann quasi auch die nächste Generation. Wenn man jetzt sich erstmal sehr breit aufstellt, kann man natürlich viel besser heraus entnehmen, was der Kunde annimmt und was der Kunde nicht annimmt oder was für einen Kunden wichtig ist oder was für einen Kunden nicht wichtig ist. Ob jetzt diese virtuellen Workouts funktionieren oder nicht, wird man erst dann sehen, wenn die breite Masse es zur Verfügung hat und damit das annimmt oder es nicht annimmt. Ja, ich bin gespannt.
Also das Thema virtuelle Workout ist auf jeden Fall, denke ich mal, kein schlechtes Thema oder kein schlechtes Angebot.
Ja.
Die Frage ist halt, wie bequem ist es halt, dieses Ding zu tragen während deinem Workout. Das Angebot an sich ist okay. Gerade Peloton hat damit ja auch klar keine Brille, aber trotzdem auch gerade mit diesen virtuellen Workouts quasi ein ganzes Geschäft aufgebaut. Das ist auf jeden Fall ein Thema und wird auch wird auch gut angenommen. Das Problem ist halt die Umsetzung, sprich Brille auf während des Workouts. Das sehe ich ein bisschen skeptisch, gerade je nachdem, was für ein Workout du hast, dann halt noch das Ding auf, schwierig. Kommt halt viel drauf an, wie gut ist halt die Umsetzung, beziehungsweise wie bequem ist halt die Hardware?
Ja, das ist die Sache. Und genauso sehe ich das auch bei dieser gemeinsamen Arbeit an irgendwelchen Dokumenten etc. Das mag für einen kurzen Arbeitsintervall interessant sein, aber wenn ich jetzt ein paar Stunden das Ding aufhabe und ich bewege mich ein paar Stunden mit Kollegen, mit wie auch immer, in dieser Oberfläche drin und arbeite an irgendwelchen Dingen, ist das nicht die ergonomischste Angelegenheit. Und diese Anwendungen werden nach meiner Meinung erst interessant, wenn die Brillen leichter werden, wenn wir jetzt wirklich in die Richtung...
Wie bequem ist halt
einfach genau, das Ding, ne? Weil es ist einfach bequemer, wenn ich jetzt einfach Monitore vor mir habe oder nur einen Monitor, wie auch immer, vor mir habe und ohne Gewicht auf dem Kopf was erledigen zu können. Natürlich dann nicht so invasiv wie mit so vom Headset, ganz klar. Aber ich kann noch nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich da 2-3 Stunden am Stück so ein Headset aufhabe. Das wird erst interessant, wenn wir wirklich in Richtung Glasses gehen in irgendeiner Weise, wenn es wirklich leicht wird. Aber im Moment sehe ich da aus ergonomischer Sicht keine stundenlange Arbeit. Das ist nur ein temporäres Einsetzen von einem Hilfsmittel oder von einem Werkzeug, aber keine Dauergeschichte, keine lange Arbeit mit dem Headset. Das ist meine Meinung. Das ist, sehe ich da so nicht. Für Meetings wahrscheinlich interessant, keine Frage, aber Meetings dauern ja in der Regel jetzt auch nicht Stunden. Gut, kommt immer drauf an. Ja, ja, okay. Das kann man jetzt auch nicht verallgemeinern. Ja, ja, okay. Wenn da so ein paar Labertaschen im Meeting sind und alle wollen was sagen, dann kann es schon länger dauern, das stimmt. Ja, ich bin gespannt.
Ich habe da mal was vorbereitet.
Ja, ja. Ja.
Danke.
Ja. So ist das, die schönen Montagsmeetings.
Ich bin mal gespannt, ich habe jetzt gerade hier, wurde mir mehrmals jetzt dieselben AI-Tools ans Herz gelegt in Bezug auf Präsentationen vorbereiten, ja. Aufbereiten, Umsetzung, ja, und Gestaltung. Ich bin mal gespannt, wo ich das oder wo ich diese Tools in den nächsten Meetings überall erkennen werde, ja.
Ja, ja, ja.
Und wie schnell man denjenigen, die die Tools dann nutzen, auf die Finger haut.
Naja, sicherlich und ist das.
Die Nutzung untersagen wird, weil fütter mal dann die Tools mit Firmeninterner. Ja, vielen Dank auch.
Ich sag ja, wir brauchen dort, jetzt haben wir dadurch einen krassen Themensprung gemacht, aber wo du es ansprichst, ich habe ja nichts gegen AI und gegen diese ganze Geschichte. Und ich finde auch den Ansatz blöd, dass man da jetzt irgendwie ein halbes Jahr aussetzen soll, entwicklungstechnisch. Das macht es ja nicht besser. Wir brauchen nur Richtlinien, wir brauchen nur Regularien, wie wir damit umzugehen haben. Das ist eine Sache, wo wir uns Gedanken drüber machen sollen. Aber jetzt nicht die Idee von Elon Musk und Kollegen, auch Steve Wozniak hat den Scheiß da unterschrieben, da jetzt mal ein halbes Jahr auszusetzen, das Ganze. Das ist genauso, wenn ich die Augen schließe, ich sehe dich nicht, aber trotzdem steht da vor mir und es bringt ja alles nichts.
Wieso ein halbes Jahr aussetzen?
Ja, ich finde, das macht das ja nicht besser.
Vor allem, es setzt doch keiner ein halbes Jahr aus.
Ja, eben.
Du machst vielleicht ein halbes Jahr nichts öffentlich.
Genau, und was die da im Hintergrund
machen. Aber es wird ja trotzdem dran gearbeitet.
Genau, und dann kommt der dicke Hammer nach einem halben Jahr. Und man steht vor der gleichen Situation, die wir jetzt haben. Also ich bin der Meinung, wir brauchen Regularien und die brauchen wir weltweit für diese Sache. Und dann kann man dem Ganzen auch, ich sag jetzt mal, habhaft werden. Klingt jetzt ein bisschen blöd, aber AI ist im Moment da und es wird auch in keinster Weise weggehen. Wir müssen damit uns auseinandersetzen, wir müssen es für uns nutzen und wir müssen da, ich habe es jetzt zum dritten Mal gesagt, Regularien aufstellen.
Wir müssen es für uns sinnvoll nutzen.
Ja. Sinnvoll nutzen, ja. Genau. Und das ist, es gibt für alles, für jedes Werkzeug mehr oder weniger Regularien. Das ist genauso, wenn ich ein Messer habe, da kann ich mein mit Brot mitschneiden, aber jemand mit abstechen darf ich auch nicht.
Nee, kannst du.
Ja,
aber
dann muss ich halt mit den Konsequenzen rechnen und in den Knast gehen danach. So ist es.
Ja, du kannst ja nicht das Messer verbieten, nur weil.
Genau, aber es gibt dafür Regularien, dass ich halt gewisse Dinge damit nicht tun darf. Und so ist es.
Ja, wobei, wieso? Ja, egal. Ja, das ist wieder die andere Problematik, ja.
Ja.
Es sollte ja eigentlich klar sein, dass du niemanden erstehst, ja.
Ja,
wieso
gut,
brauche ich dann noch ein Gesetz, das es verbietet, ja, weil wenn du ja, aber.
Ja, gut, es ist generell strafbar, jemanden.
Beziehungsweise was es bestraft.
Es ist generell strafbar, jemanden umzubringen. Welche Waffe ich da jetzt nehme, ist eine andere Sache. Ich kann auch mit einem Löffel jemanden umbringen.
Aber Sire, warum mit einem Löffel?
Ja.
Oder so ähnlich. Ich bin nicht ganz sicher, ob das jetzt so fest, so 100% war das Zitat, aber.
Ja. So, ich meine, Das ist klar.
Aber Rickman war eigentlich.
Ja. AI ist natürlich noch komplexer und das ist jetzt sehr stark runtergebrochenes Beispiel. Mhm. Aber gerade weil AI so komplex ist und weil es uns so viele Möglichkeiten eröffnet und ermöglicht, muss es dementsprechend Regularien geben. Und diese müssen dann auch permanent angepasst werden. Nur weil jetzt die Regularien zum aktuellen Entwicklungsstand dann passen würden in irgendeiner Weise, heißt es nicht, dass die Dinger in einem Jahr passen, die Regularien, weil es sich ja alles weiterentwickelt und das muss ständig beobachtet und angepasst werden. Das sind dynamische Prozesse. Das ist genauso wie eine Firewall, in Anführungsstrichen. Die kann ich auch nicht sagen, okay, ihr habt die einmal eingerichtet und die läuft und ich verlasse mich auf mein Sicherheitssystem. Nein, Sicherheit ist genauso ein Prozess. Der muss ständig angepasst werden und ständig beobachtet werden, was da draußen abgeht. Genauso sehe ich das bei AI auch. Aber gut. Das dazu. Ja, und dann hat ja Mr. MKBHD was ausgepackt. Hast du das Video gesehen?
Nein.
Okay.
Ich habe nur die News gelesen, aber gesehen
habe ich habe das auch gesehen und ich habe mich
so. Ich habe mich nur gefragt, warum ausgerechnet er das macht. Ja,
ja und ich habe mir mal die Kommentare durchgelesen und der gute Mann hat ja nun richtig ein paar über die Mütze bekommen von einigen Leuten. So nach dem Motto, der hat jetzt ja vollkommen die Bodenhaftung verloren, kauft ein iPhone für 40.000 US-Dollar und packt das aus. Prinzipiell, was sie da auch als These angeführt haben, ist richtig, dass sie gesagt haben, jetzt hat es drastisch an Wert verloren. In dem Fall ist es aber vollkommen egal, weil das, was es an Preis verloren hat, hat er mit Klicks und mit Werbung schon wieder längst eingenommen. Zu dem Zeitpunkt, wo ich geguckt habe, hat er 1,2 Millionen Klicks auf dem Video gehabt.
Für mich ist das, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, was der Hintergrund war, warum er es gemacht hat. Weil er normalerweise ist es ja, hält er sich ja gerade von, und ich würde das Video oder die Art des Videos mit in diese Reihe stellen, kaufen iPad, ja, und steckst in einen Blender oder haust mit dem Hammer kaputt oder mach einen Drop-Test.
Ja.
Ja. Das geht für mich so in die ähnliche Richtung. Er macht es zwar nicht kaputt, aber er packt es aus, wie gesagt. Vor allem hat er so viel Geld dafür bezahlt. Das stellt, wie gesagt, für mich dieses Video eigentlich so in diese Reihe von neues iPhone-Drop-Test, iPad-Drop-Test. Wie gesagt, will it blend, ja. Das ist,
ist
für mich so ein Ding und macht für mich keinen Sinn. Ja.
Er führt dem Gerät ja, wie gesagt, keinen Schaden zu, er packt es aus. Damit hat es natürlich drastisch an Wert verloren, das ist klar. Ich finde es nur ein bisschen grenzwertig. Ja, ich sag nach dem Motto, er hat die Bodenhaftung verloren. Ja, Leute, der Typ. Das, ja, ich will es, weiß es nicht. Also der, für den sind 40.000 Euro so viel wie für uns 400 Euro, sage ich jetzt mal. Und es gibt durchaus dekadente YouTuber, die sich dekadenter verhalten und schlechter verhalten. Also diese Anfeindungen, die er da so teilweise einstecken musste, die kann ich jetzt nicht verstehen. Also da sehe ich im deutschen YouTuber-Bereich durchaus schlimmere Leute, die man mit Recht mit anfeinden sollte. Aber jetzt nicht, wenn einer ein iPhone kauft, was ja sein Geld ist, was er da investiert hat. Das hat er ja verdient in irgendeiner Weise.
Dann hätte er aber vielleicht die Monetarisierung von dem Video ausschalten sollen.
Ja, aber
und hätte das auch gleich dazu sagen sollen. Wie gesagt, dann wäre das auch nochmal ein anderes Thema. Wie gesagt, ich kann die Kritik gerade an ihm, wenn er so ein Video macht, vollkommen verstehen. Wie gesagt, ob man da oder wie die Kritik dann stattfindet, wäre ein ganz anderes Thema. Aber gerade bei ihm kann ich die Kritik schon dran verstehen, weil ich auch nicht sowas auch nicht unbedingt von ihm jetzt erwartet hätte. Ja.
Hättest du es denn jetzt besser gefunden, wenn jetzt ein YouTuber, der vielleicht nur 10.000 Follower hat oder Abonnenten hat, sich das vom Munde abspart und dann auspackt, wäre das für dich?
Ich glaube, da generell, egal wer es macht, kann
okay.
Das für, ja. Genauso wie für die ganzen Drop-Test-Videos oder da habe ich null Verständnis für. Und wie gesagt, und da, ich weiß halt nicht, warum er es gemacht hat.
Ja.
Also irgendein, das ist halt die Frage, weil ich habe nur die Überschriften gesehen zu dem Thema. Deswegen kann ich dazu jetzt eigentlich so viel nicht sagen, außer dass mir generell diese Art von Video nicht so zusagt.
Ja, es hat, ich habe da auch keinen Sinn hintergesehen, weil wir wissen alle, wie ein iPhone der ersten Generation aussieht. Das muss ich jetzt nicht auspacken und ich muss jetzt nicht mit Macht den Marktpreis zerstören von dem Produkt. Wie gesagt, den Ansatzpunkt kann ich nicht verstehen. Wenn es das einzige Gerät wäre, was es gibt und wir wissen alle nicht mehr, wie das im Original aussieht, dann würde ich die Motivation dahinter verstehen, aber wir wissen ja alle, wie das Gerät der ersten Generation aussieht und ob das jetzt im Originalzustand ist oder im Gebrauchzustand, das macht ja im Endeffekt das Gerät nicht interessanter oder uninteressanter. Es geht ja nur generell darum, wie so ein Ding aussieht. Das wissen wir ja alle. Sind jetzt 20 Millionen Mal abgelichtet worden, die Geräte. Das ist ja nicht das Problem. Also den Ansatzpunkt kann ich jetzt auch nicht sehen, warum er jetzt mit Macht den Marktpreis damit zerstört hat. Aber okay. Keine Ahnung. Im Endeffekt hat er ja die Marktwerte damit erhöht, weil es gibt ein original verpacktes Gerät weniger auf dem Markt. Von daher hat er allen anderen, die so ein Gerät besitzen, einen Gefallen getan. So kann man das auch sehen. Gut. Aber ich fände es nur lustig, was da, und vor allen Dingen, wie manche denn auch beleidigend werden, also was da so untersteht, also Gottes Willen, also meine
Güte. Ja, das, wie gesagt, das ist nochmal ein ganz anderes Thema.
Als ob er da jetzt kleine Babykatzen ersaufen lassen hat, so haben die sich da ja aufgeregt, Mann, also dann könnte ich das ja noch verstehen, aber er hat ein iPhone ausgepackt, ja, okay, es war kein günstiges.
Ja, für $40,000, aber wie gesagt, das ist ja sein Geld.
Aber es ist ja kein Tier, kein Mensch zu Schaden gekommen, meine Güte. Die haben den da ja wirklich an einen Pranger gestellt. Mann.
Das ist,
Also, es gibt wirklich Dinge, die, ich denke, wir haben ganz andere Probleme, als wenn jemand ein iPhone für $40,000 auspackt. Ist meine Meinung.
Also ich habe definitiv andere Probleme als das, ja. Und schon gar keine $40,000, um das iPhone zu kaufen.
Und wenn ich das iPhone hätte, würde ich es auch nicht auspacken, das kommt dazu. Also ich würde es in den Tresor packen und da schön liegen lassen.
Ja, die Frage ist halt, kriegst du in 20 Jahren überhaupt nochmal einen Dollar dafür? Du hast kannst ja heute nicht wissen, was dann
aber ich gehe davon aus,
dass Zeitraum passiert. Aktuell, ja, findest du halt jemanden wie ihn, der bereit ist, so viel Geld auf den Tisch zu legen, warum auch immer. Aber wie gesagt,
also ich gehe davon aus, dass sie auf jeden Fall nicht weniger wert werden, diese iPhones, die in diesem Zustand sind.
Ja, mein Gott, wenn wir morgen einen dritten Weltkrieg haben, dann ist das denn, gar nichts mehr wert, ja.
Ja, aber nur zu dem Zeitpunkt, wo der dritte Weltkrieg existiert und irgendwann wird sich das
was,
auch.
Weißt du, was in 20 Jahren ist? Ja, deswegen,
das weiß also, keiner, aber.
Da würde ich lieber $40,000 in Gold stecken, ja.
Ja, da kann man auch drüber diskutieren. Aber so ein iPhone kannst du schneller mitnehmen als Gold. Gewichtstechnisch.
Aber die Chance, dass Gold zumindest mal überhaupt noch was wert ist, ist wesentlich höher als dieses iPhone. Ja.
Ja. Also der...
Ich würde auch keine 40.000 in Bitcoin stecken.
Nein.
Weil, ja.
Ja. Also ich würde wahrscheinlich eher $40,000 in einen iPhone stecken als in Bitcoins zum jetzigen Zeitpunkt. Aber das liegt auch an meiner persönlichen Präferenz, dass ich grundsätzlich selektierte Vintage-Hardware für eine Wertanlage halte. Aber wie ich sag, selektiert, jetzt nicht breit gestreut in irgendwelche Massenware, sondern selektierte Produkte und das vornehmlich von Apple oder von irgendwelchen anderen Dingen, wo man weiß, es sind Raritäten in irgendeiner Weise. Ne? Also jetzt selektiert hier irgendwo auf den Flohmarkt zu gehen, um mir jetzt einen 286er zu kaufen, das macht wenig Sinn zum jetzigen Zeitpunkt. Aber wenn man jetzt selektiert vorgeht, zum Beispiel so ein SX64 oder so als Beispiel oder irgendwelche seltenen Amiga-Varianten oder Variationen, die es da gab, macht das durchaus Sinn. Ne? Aber breit in irgendwelche Vintage-Hardware zu streuen.
Ich weiß, wie aktuell der Markt bei Amigas aussieht, aber ich glaube nicht, dass du, also ich glaube, da steckst du besser in bestimmte alte Apple-Hardware Geld als in Amiga.
Naja, es gab da so Sondereditionen, die dann
auch. Also sagen wir mal Commodore generell.
Ja. Es gab da so Sondereditionen, die dann auch lackiert waren, speziell lackiert waren von Amiga. Und wenn die dann noch original verpackt sind, ist das dann auch mal ein ganz anderer Schnack.
Ich glaube, der Markt ist noch kleiner als alle wesentlich kleine, da musst du schon, ja, bis du da jemanden gefunden hast, der dann auch das wieder ausgeben will, Ich denke, da bist du bei Apple besser aufgehoben.
Naja, gut, dafür gibt es ja Auktionshäuser, die den Verkauf für dich in die Hand nehmen. Also wenn ich jetzt irgendwas Seltenes hätte, würde ich jetzt auch nicht versuchen, das über eBay Kleinanzeigen zu verkaufen, sondern ich würde mich da vertrauensvoll an ein Auktionshaus wenden, die sich darauf spezialisiert haben und die sollen das für mich unter die Leute bringen.
Ne? eBay Kleinanzeigen.
Ja, was letzter Preis.
Genau, wo der Erste dann hier schon morgens um 4 Uhr anruft.
Ja, ja, danke. eBay Kleinanzeigen ist auch ein Tummelplatz von Verbrechern, hätte ich bald gesagt. Also, man kann es jetzt nicht verallgemeinern, aber
geht da noch was? Hey, Freunde, Festpreis.
Ja. Da verkaufe ich habe da 2-3 Mal was versucht zu verkaufen und ich sag mal, das war 3-mal zu viel, wo ich da was versucht habe zu verkaufen. Es ist so anstrengend. Ey, Leute, das geht nicht.
Also ich habe ja eBay, also gerade eBay habe ich früher sehr gerne.
Ganz früher habe ich das
gemacht. Und das Angebot, beziehungsweise auch die Leute, mit denen man da zu tun hatte, waren eigentlich immer ganz cool. Aber heute, boah.
Ganz, ganz früher, wo eBay noch relativ neu war, sage ich jetzt mal. Ne? Da habe ich das auch gemacht.
Und ja, vor allem, wo du noch nicht so viele wirklich Händler hattest, ja.
Ja, klar. Und da ging auch noch was. Ne? Aber heute,
vor allem bist du da auch fündig geworden, wenn auch bei speziellen Sachen. Oder wenn du, wie gesagt, gerade in diesem Sammlerbereich unterwegs warst, da bist du auch noch fündig geworden. Aber heute?
Ja, heute ist das ganz schwierig.
Also eBay ist ganz schwierig geworden, ja.
Und versuchen sich zu bescheißen ohne Ende. Also es ist Mann. Ja, das ist schlimm.
Oh, eben hat ein Nachbar wieder angefangen mit Rasenmähen.
Ah, das Thema, das habe ich auch noch nicht komplett für mich dieses Jahr durchgezogen. Ich bin halb fertig. Eine Seite habe ich schon, eine Seite vom Haus.
Rasenmähen?
Ja.
Ich habe schon zwei oder dreimal gemacht.
Oh, Gottes Willen, ich muss noch das erste Mal komplett finalisieren. Es ist ja auch das Unkraut und der Vorgarten. Du hast ja seit den letzten Tagen jeden Tag so für 1 bis 2 Stunden im Garten. Das ist ja, bis man
Unkraut habe ich mich noch nicht gekümmert.
Ja, das ist ja, bis man den Garten erstmal wieder so ein bisschen konditioniert hat nach dem Winter. Das ist ja ein Wahnsinnsjob, hätte ich bald gesagt. Ja, okay.
Mit dem Garten meinst du jetzt aber nicht Rasen.
Nee, alles, so drum und dran, ne? Und man fängt natürlich erstmal da an, wo es am wichtigsten ist, sage ich jetzt mal, oder wo es am wichtigsten ist, halbwegs.
Ja, okay, das war jetzt bei uns langsam der Rasen, weil sonst kannst du mit dem Rasenmäher da, ich habe ja keinen Mäh-LKW wie du, ja.
Ich habe auch ich habe den kleinsten Aufsitzmäher, den es von Stiger gibt, sage ich mal.
Ne? Weil, wie gesagt, wenn ich den noch nicht gemäht hätte, dann müsste ich wahrscheinlich mit der Sense ran.
Ne? Oder so ein Balkenmäher, hätte ich bald gesagt, ja. Naja, gut, ich habe den auch beim ersten Schnitt auf die höchste Schnittstufe gestellt und dann geht das schon.
Auf die höchste?
Fast auf die höchste. Erster Schnitt ist immer doof. Na gut, egal. Auch so ein typisch deutsches Thema, Rasenmähen. Das ist fast so wichtig wie in England.
Naja.
Gut, also MKBHD hat einen Shitstorm gehabt, auch nicht schlecht. Aber ich denke, das ist nicht sein erster. Ich denke, der ist da recht robust, der nimmt das ganz, ganz gelassen hin. Was soll's. Gut, aber wo wir gerade bei Gadgets sind, hätte ich bald gesagt, die man auspacken kann. Ich habe auch was ausgepackt, nämlich das Gadget der Woche. Und das war auch so ein Produkt, wo man schon beim Auspacken merkt, mein Gott, das strotzt vor Wertigkeit, vor Qualität. Man hat schon Freude beim Auspacken, sei es die Qualität der Verpackung, sei es die Anmutung der Verpackung. Da hat man gleich das Gefühl, das ist was Wertiges. Und es ist mal wieder ein Produkt aus dem Hause Nomad. Und ich habe mal in unsere Historie geschaut. Nomad begleitet uns schon seit dem Jahre 2011. Da waren sie noch ganz, ganz klein. So nach dem Motto, ich habe mit denen schon zu tun gehabt, als sie noch in ganz kleinen Clubs gespielt haben. Oder wie heißt es so schön? Da haben sie im Jahre 2011 diesen kleinen Schlüsselanhänger produziert. Auf Lightning-Basis, so ein kleiner Adapter. Kannst du dich noch daran erinnern? Das war, glaube ich, das erste Nomad-Produkt. So ein kleiner Gummistick. Auf der anderen Seite war ein Lightning-Anschluss und und ein USB-A-Anschluss, so ein kleines Mini-Kabel, wo man das iPhone quasi mit aufladen konnte, was man immer dabei haben kann als Schlüsselanhänger. Das war, glaube ich, das erste Nomad-Produkt, was ich getestet habe und auch das erste größere, bekannte Nomad-Produkt. Ich glaube, das hieß Orbit Key oder irgendwie, also den Namen habe ich jetzt nicht mehr ganz, ganz präsent, aber das war mein erstes Nomad-Produkt. Und da waren sie noch ein ganz, ganz kleines Startup und jetzt sind sie eigentlich die Größe im Apple-Zubehörbereich, im Premium-Bereich, also sie sind so in der Top 10, würde ich sagen. Und den Bereich der Top 10, den verteidigen sie auch immer wieder mit ihren neuen Produkten, die sie rausbringen, sowohl von der Qualität als auch von der technischen Darreichungsform. Und so auch mit dem neuen Nomad Stand One. Und ich habe ja schon den Base One getestet. Das ist im Endeffekt das Schwester- oder das Bruderprodukt, wie man es auch nennen mag, der Base One. Da kann man das iPhone drauflegen, horizontal. Und der Stand One ist quasi das vertikale Produkt dazu, wo man das iPhone vertikal anbringen kann über MagSafe. Und man sieht quasi, wenn jetzt irgendwelche Nachrichten reinkommen, also man kann das iPhone wunderbar im Blick haben. Also das sind so die beiden grundsätzlichen Unterscheidungsmerkmale. Das eine ist vertikal, das eine ist horizontal. Von der grundsätzlichen Technik Funktionstechnik sind sie beide gleich. Hinzu kommt, dass der Stand One und natürlich auch der Base One made for MagSafe sind, also sind zertifiziert von Apple, was ich ja auch nach meiner Meinung für wichtig halte. Es gibt ja auch verschiedene Hersteller, die so ein bisschen im Graubereich schwimmen, die nicht richtig zertifiziert sind, die dennoch aber eine MagSafe-Kompatibilität haben, aber nicht den MagSafe-Stand oder Standard komplett ausnutzen. Das macht sich immer dann bemerkbar, wenn man auf die Ladeleistung schaut, weil nicht jedes MagSafe-kompatible Ladegerät, was es von Marktbegleitern gibt, unterstützt auch die volle Wattzahl. Und dieses, den Kunden schützt man halt davor, wenn man halt eine MagSafe-Zertifizierung hat, also dieses Made for MagSafe, dann kann man sicher gehen, dass auch diese 15 Watt auch komplett erreicht werden. Und auch die Stärke des Magnetes etc., das sind alles Dinge, die in dieser Made for MagSafe Zertifizierung festgehalten wird. Und darauf sollte man auch nach meiner Meinung auch achten, wenn man sich für ein MagSafe Ladegerät entscheidet. Weil dann kann man davon ausgehen, dass auch alle Kriterien erfüllt werden, um den MagSafe-Standard voll auszureizen und auch sicher quasi auszunutzen. Wenn man aber diese 15 Watt auch komplett erreichen möchte mit dem Stand One, dann sollte man natürlich auch mindestens ein 20 Watt Netzteil dort anschließen, sonst werden halt diese 15 Watt auch nicht erreicht. Das Netzteil ist übrigens nicht im Lieferumfang enthalten. Aber es ist ja nichts Besonderes, das ist auch bei anderen Anbietern der Fall. Gut, das zu der technischen Ausstattung. Jetzt kommen wir mal zur Darreichungsform. Das Ding ist extrem sexy gestaltet, vom Design sehr minimalistisch. Wir haben einen vollwertigen Aluminiumkorpus. Das Ding ist quasi CNC gefräst aus einem Stück Aluminium. Und ich finde ein sehr, sehr schönes Design. Also sehr, sehr minimalistisch. Habe ich jetzt schon zum zweiten Mal gesagt, aber das kann man in dem Fall gar nicht oft genug sagen, weil es spricht mich total an. Also sehr simplifiziert, sehr schlicht designt und sehr wertig verarbeitet. Sehr schön gefräste Kanten, glatte Kanten und eine rutschfeste Unterseite, was ja bei MagSafe auch ganz wichtig ist, weil man hat ja eine magnetische Halterung und wenn man das iPhone abzieht, will man natürlich auch, dass dass das Stand nicht mit nach oben geht, sondern dass das Stand stehen bleibt. Und dafür hat natürlich auch Nomad gesorgt, weil sie haben dem Ganzen ein bisschen Gewicht verliehen und sie haben das in eine höhere Gewichtsklasse gehoben, im wahrsten Sinne des Wortes, weil das Ding wiegt sage und schreibe 613 Gramm. Was auch sehr gut ist, weil wie gesagt, man möchte ja, dass der Stand stehen bleibt und man das iPhone abziehen kann. Und diese MagSafe-Halterung hat nicht nur die Vorteile, dass man das iPhone vertikal ausrichten kann, sondern man kann es dann natürlich horizontal ausrichten. Also das lässt halt der Stand One zu. MagSafe macht es möglich, vertikale und horizontale Ausrichtung des iPhones. Ja, das funktioniert hervorragend. Auch das mitgelieferte USB-C-Kabel ist extrem wertig verarbeitet und gerade auch in der passenden Farbkombination. Ich habe ja den silbernen Stand stehen, wo der Ladepuck in weiß ist und das Ladekabel ist dementsprechend auch in weiß und das ist nicht nur simpel isoliert, sondern es ist Nylon umwoben und es ist auch 2 Meter lang, also auch durchaus lang genug, um das geschickt zu verlegen, Stichwort Kabelmanagement etc. Ein kleiner Kritikpunkt, wo wir aber gerade beim Kabel sind, wo man darüber diskutieren kann. Das Kabel ist fest im Gerät verbaut, man kann es nicht abziehen. Da gibt es Pro- und Kontra-Stimmen. Viele sagen, ja, das hätte man schön mit einem Stecker machen können, wenn das Kabel mal kaputt geht. Ja, da gebe ich den Kritikern durchaus recht, das hätte man machen können. Aber von der Optik sieht es schöner aus, wenn das Kabel einfach so nahtlos in das Gerät übergeht. Aus optischen Gründen kann ich verstehen, dass man das Kabel komplett im Gerät hat, ohne eine Abziehmöglichkeit. Aus praktischen und Nachhaltigkeitsgründen kann ich natürlich auch verstehen, dass man da auch eine Buchse hätte einbauen können und das Kabel austauschbar machen können. Weil vielleicht ein längeres Kabel oder wenn das Kabel irgendwo eingeklemmt ist und kaputt geht, ja, ist ein negativer Punkt. Stichwort längeres Kabel, es gibt auch USB-C-Verlängerungen. Da muss man allerdings auch aufpassen, weil USB-C hat nur eine gewisse Längenzertifizierung. Wenn man über eine gewisse Länge hinausgeht, kann es Probleme beim Laden geben. Aber das muss man halt gucken, wie die Verlängerungen zertifiziert sind. Da muss man halt auch aufpassen. USB-C ist da kein einfaches Thema diesbezüglich. Aber mit 2 Metern sollte man im Regelfall auch hinkommen, irgendwo einen Zugang zu einem Netzteil zu finden. Ist meine Meinung. Ja, rundum ein extrem hochwertiger, sehr repräsentativer MagSafe-Stand, der nach meiner Meinung seinesgleichen sucht, was die Qualität und auch die Designsprache beanlangt. Tja. Jetzt haben wir wieder sehr lange über ein relativ simples, aber doch sehr eindrucksvolles Gadget gesprochen. Ja, ich mag ja Nomad. Die haben sich ja wirklich, wie ich eben schon sagte, seit dem Jahre 2011 sehr, sehr, sehr viel weiterentwickelt und sie haben ein sehr, sehr schönes Produktportfolio. Mittlerweile sind sie auch gerade in den Schreibwarenmarkt eingestiegen. Sie haben sogar Schreibgeräte jetzt rausgebracht. Auch ganz interessant. Gut. Das zum Nomad Stand One. Und ich würde sagen, wir sind jetzt durch, ne?
So. Also, du wolltest noch irgendwie?
Nö.
Gut, dann haben wir das
also Ende quasi erreicht. Wir sind mit den Themen durch.
Ich bin durch.
Ich wollte sagen, also durch bist du schon lange, aber ich bin ja auch so durch. Ja, nee, wir wissen auch nicht, ob wir nächste Woche erscheinen werden. Da gucken wir nochmal. Da müssen wir intern nochmal schauen, wie wir das machen.
Genau, ich bin verhindert. Ja.
Du bist verhindert. Vielleicht suche ich mir einen Ersatz. Ja, mal schauen. Vielleicht, wenn du das hörst, wir können ja nächste Woche mal. Thorsten hört das auf jeden Fall. Ich weiß, dass der immer uns hört. Weil wir machen dann immer noch eine Nachbesprechung. Wenn er uns gehört hat, gibt es dann immer noch Feedback,
Kritik
per Telefon sozusagen. Er ruft mich ab und zu mal an, wenn er auf dem Heimweg ist von seiner Arbeitsstelle. Ja, vielleicht gibt es dann eine Barmer Ersatzkassenfolge, hätte ich bald gesagt, nächste Woche. Mal schauen. Oder es fällt aus, keine Ahnung. Ausfallen ist immer schlecht. Da fühle ich mich immer ganz, ganz, ganz schlecht mit, wenn wir was ausfallen lassen. Da gucken wir mal. Wir haben übrigens heute die 572. Folge gehabt. Das ist der Wahnsinn. Letzte Woche habe ich einen Podcast gehört, wir haben 25 Folgen, die haben sich auch wieder so abgefeiert, da dachte ich, Leute, 25 Folgen, mein Gott.
Das ist schon kurz zum Feiern, also ja. Das muss man auch erstmal hinkriegen, 25 Folgen. Ja.
Ah ja, da sind wir gerade.
Wenn man konstant am Ball bleibt, ist die 572 auch nicht weit.
Naja doch, das ist schon, kommt drauf an, wie der Veröffentlichungsrhythmus ist, sage ich jetzt mal. Ne? Wenn sie natürlich täglich veröffentlichen, ist das schnell geschafft. Aber es ist auch so ein Weekly-Format. Ne?
Naja, aber wie gesagt, konstant am Ball bleiben und dann kriegt man die 500 auch irgendwann voll.
Ja, man kann dabei alt werden, das ist richtig. Aber das ist ja gut, dass wir dabei alt werden. Wäre ja schlimm, wenn nicht. Gut. Aber bevor wir irgendwie noch hier so pseudophilosophisch und irgendwelche Küchenphilosophien hier raushauen, lass uns das Ding für heute lieber dicht machen. Wenn alles gut geht, hören wir uns nächste Woche halt nicht wieder, wir beide. Aber wenn alles gut geht, haben wir hier eine Urlaubsvertretung am Start. Okay. In diesem Sinne dann.
Jo, bis demnächst.
Bis demnächst mal. Ciao. Tschüss.